Der Politikgeflüster Podcast.
Es passt ein Stück weit in die Normalisierungsstrategie der AfD hinein, sozusagen nicht mehr als eine rechtspopulistische Partei wahrgenommen zu werden, die nur sozusagen auch die Pauke haut, sondern auch damit exekutive Verantwortung übernehmen zu können.
Das ist natürlich ein Rekordergebnis in Hessen und Bayern für uns. Und ja, also insgesamt fühlt sich das sehr gut an. Aber noch viel besser ist, dass wir deutlich mehr Wähler überzeugen konnten von unserer freiheitlichen Politik. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch das Phänomen bei diesen Wahlen, dass es eine sogenannte Denkzettelwahl gegen die Ampelregierung gewesen ist, die ja wirklich nachweislich Politik gegen die eigene Bevölkerung betreibt.
21% bundesweit und neuerdings 32% in Brandenburg. Für eine angeblich patriotische Partei, deren außenpolitische Ideen klingen, als würden sie in Moskau geschrieben. Ne? Ja. Ja, wären sie wahrscheinlich auch. Ne? Meine Theorie. Das juckt die Fans aber gar nicht. Ne? Im Moment reicht es völlig, als AfD zu sagen, wir sind nicht die Ampel und wir hassen die Grünen. Fertig. Mehr braucht's nicht. Mehr braucht es nicht.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Auf 37%.
Die Stimmen in Bayern sind noch nicht alle ausgezählt, aber schon jetzt ist klar, wer diese Wahl gewonnen hat. Der Populismus. Sowohl die AfD gewinnt stark hinzu, als auch die Freien Wähler. Also genau die Parteien, die im Wahlkampf wenig konstruktive Problemlösungen präsentiert haben und stattdessen sich als Opfer inszeniert haben.
Es gibt nicht den einen Grund, sondern es sind sicherlich mehrere, aber jeder, der im Wahlkampf vor Ort war, hat gemerkt, es hatte schon auch was mit der Stimmung im Bund zu tun, die Art, wie wir in der Ampelkoalition miteinander umgehen, aber natürlich auch einfach ein paar drängende Probleme. Über Migration wurde viel in den letzten Tagen und Wochen gesprochen, das deckt sich auch mit dem, was vor Ort los ist. Ich will aber auch darauf verweisen, dass der Hauptgrund für die Wahlentscheidung laut den Zahlen, die ich von gestern kenne, die wirtschaftliche Entwicklung im Land ist und die Sorgen, die sich die Menschen dort machen. Und auch da liegt, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die weitere Arbeit der Ampelkoalition drin, auf die wir hören sollten.
Ja, da war er mächtig bedrückt, der liebe Kevin Kühnert, in diesem Clip. Und das ist der, den man am meisten zitiert hat, wenn es um die Wahlen ging. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Politikgeflüster-Podcasts. Wie man im Intro erkennen konnte, haben wir dieses Mal, ja, aber letztes Mal auch schon angekündigt, einen klaren Fokus, würde ich mal sagen. Der Fokus liegt heute auf der AfD. Welche Überraschung nach den Erfolgen, / für uns nicht nur so Erfolgen und des Umgangs sollte man darüber sprechen, müssen wir darüber sprechen. Und im zweiten Teil versuchen wir das auch gleich zu verbinden mit der Wahl in Bayern und in Hessen, wo nicht nur um die AfD es gehen sollte, aber eben auch. Und damit merkt ihr schon, vor uns steht heute eine inhaltlich pralle Folge und darauf freuen wir uns recht herzlich. Tja, und bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Uns haben ein paar E-Mails erreicht zum Thema Rebranding. Letztes Mal habe ich angesprochen, dass wir so ein paar Sachen verändert haben. Also neben der Stimme im Intro, die heute wieder eine andere war, gab es auch die Frage, Mensch, wieso habt ihr denn euer hier flüstern SchülerInnen aus eurem Namen genommen? Bei den Podcast-Playern habt ihr das vielleicht gesehen. Das ist auch raus. Hintergrund ist einfach, wir erkennen Wirklichkeiten an. Also wir sind als Gruppe eben verändert. Wir sind viele, die mittlerweile Studierende sind und dann macht es keinen Sinn mehr davon zu sprechen, dass hier irgendwelche SchülerInnen nur aktiv sind. Deshalb die Umstellung. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Einfach nur Wirklichkeit, die wir wiedergeben. Nichts anderes machen wir hier. So, und bevor wir jetzt inhaltlich starten, vielleicht auch aufgefallen, im Intro ging es null um Israel. Denn jeder, der jetzt erwartet, dass wir heute viel über Israel sprechen, den möchte ich enttäuschen. Wir haben ja vor der Sommerpause ein Spezial zu Israel gemacht, eine Folge mit Steffen Hagemann. Da kann man gerne reinhören. Viele der Themen sind immer noch aktuell. Aber wir werden heute quasi nicht weiter darüber sprechen. Unsere Idee, wie ihr uns kennt, ist nicht immer die Aktualität, sondern lieber der Blick aus der Ferne zu werfen. Deshalb werden wir in der nächsten Ausgabe das thematisieren. Heute geht es mehr um AfD und die Wahlen. Trotzdem haben wir uns überlegt, damit wir Israel nicht ganz fallen lassen, würde ich als Initialfrage gerne in den Raum nehmen, um damit zu hören, wer heute in unserer Runde dabei ist. Ja, wie ihr quasi, oder welche Gedanken, welche Gefühle ihr hattet zu diesem Überfall der Hamas auf Israel. Und unsere Runde eröffnen werden heute zwei, die von ganz fern zugeschaltet sind. Also wir hatten ja durchaus schon mal ExpertInnen aus den USA, also Spiegelkorrespondenten, die uns zugeschaltet waren. Wir waren schon in Afrika, aber wir waren noch nie in Neuseeland. Das ist auch schon mal ein Schritt, den man darstellen kann. Heute sind zwei dabei in einem Land, ich habe extra rausgesucht, wo es mehr Schafe gibt als Menschen. auch schon ein Schritt. Insofern spiele ich den Ball quasi einmal in eine andere mehrere Zeitzonen, die wir überfliegen. Und der Ball geht zu RB, du darfst die Runde eröffnen. Schön, dass du dabei bist, trotz Neuseeland. Und was sind deine Gedanken und Gefühle zum Überfall der Hamas auf Israel?
Ja, wunderschönen guten Morgen, würde ich mal sagen, von meiner Seite. Ja, also die ganze Sache mit Israel und der Hamas, ich meine, so mein erster Eindruck so von den Sachen, die so in Social Media passiert sind, war so, ja, es geht ganz schön schnell, wie schnell die Seiten wechseln. Also davor war jeder für Palästina und jetzt sind alle für Israel wieder in den Medien. Aber dann habe ich erstmal angefangen nachzudenken, weil das ist immer ziemlich was anderes. Hören, aufnehmen, nachdenken, wichtige Schritte, wichtige Abfolge, sollten viel mehr Leute beherrschen. Die lassen oft das Nachdenken weg. Und das ist mir halt wieder eingefallen, man kann halt definitiv nicht sagen, dass Hamas eben Palästina oder Gaza ist. Und dass man eben deswegen auch wirklich, dadurch, dass Israel angegriffen wurde, kann man definitiv auch auf der Seite von Israel sein. Aber man darf auch nicht vergessen, dass eben momentan sehr viele Leute im Gazastreifen eben darunter leiden. Also Leute, die nicht Teil der Hamas sind. Ich glaube eigentlich, das ist immer noch nicht bestätigt, dass die Hamas im Gazastreifen ist. Also so in etwa, dass Israel einfach reinbrettert und guckt so, ja, vielleicht finden wir was. Und generell hat man immer noch so ziemlich einen starken Eindruck vom Zionismus, also eben Israel voran, alle anderen, die da in der Gegend sind, dürfen da eigentlich nicht existieren. Jetzt die ganze Sache, dass viele Leute im Gazastreifen von humanitären, notwendigen Mitteln eben abgeschnitten sind, geht halt gar nicht klar. Also das ist wirklich eine Sache, die extrem schlimm ist wieder und da zeigt sich wieder, dass es nicht nur um die Hamas geht, jetzt bei der Gegenoffensive von Israel. Und ja, am Ende bleibt zu sagen, Krieg ist immer blöd, aber man darf auch nicht die Unschuldigen so in etwa außen vor lassen. Und deswegen muss man mehr darüber reden, dass es eben Palästina und Gaza eben auch wichtig sind und nicht nur Israel.
Muss er die Taste finden?
Ja. Ich bin TM. Ich bin gerade auch in Neuseeland. Und zuallererst hat mich die gesamte Geschichte mit Israel sehr überrascht. Also man hatte das ja vorher eher weniger auf dem Schirm. Was dann erstaunlich war, war eigentlich, dass die Israelis ja kaum vorbereitet schienen. Also dass das überhaupt funktioniert hat. Israel hat ja eigentlich ein extrem weit entwickeltes Militär und die sind ja eigentlich technologisch extrem weit fortgeschritten. Und dass das dann funktionieren konnte und die Hamas sich jetzt hinter menschlichen Schutzschilden, sage ich mal, verstecken, ist natürlich ein bisschen beunruhigend und es ist auch fraglich, wie die Situation am Ende gelöst werden kann, weil, wie gesagt, im Gaza leben halt auch sehr viele unschuldige Menschen. Und die Frage ist überhaupt, wie Israel gegen die Hamas eigentlich vorgehen will, ohne dass da zuhauf Menschen umkommen, die gar nichts mit der Sache zu tun haben.
Hier ist EM und ich mache es ganz kurz, weil ich glaube, das wird eine sehr lange Vorstellungsrunde. Ich weiß nicht, was ich zu all dem unnötigen Töten noch großartig sagen soll, also ich bin relativ sprachlos.
Ja, ich bin JV. Ich bin jetzt eins der neuen Gesichter sozusagen, wenn man es so nennen will, hier im Podcast. Ja, und zu Israel, also ich sehe das auch sehr ähnlich wie ihr alle, die ihr alle schon gesprochen habt. Was ich besonders traurig finde, was mich auch sehr bedrückt, ist vor allem, dass also wirklich die Situation mit den ganzen unschuldigen Zivilisten, vor allem im Gazastreifen, da hört man ja auch immer wieder, dass da einfach an allem mangelt, also dass die auch kaum Zugang zu Wasser haben, Zugang zu Strom haben, dass es denen einfach generell schon extrem schlecht geht und das war auch schon eine ganze Zeit lang vor dem Angriff so. Und das ist einfach auch schon wirklich schlimm genug. Und das wird jetzt dadurch ja nochmal verstärkt, dass jetzt Israel da die Gegenoffensive plant. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das funktionieren kann, ohne dass da irgendwie viele unschuldige Zivilisten zu Tode kommen. Und natürlich muss man aber auch sagen, dass Israel auf jeden Fall deutlich zu verurteilen ist, dass Israel angegriffen wurde von der Hamas. Das ist nichts als einfach nur reiner Terror gewesen, hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Und da hat Israel natürlich auch das Recht, sich zu verteidigen, ist ganz klar. Aber da muss man natürlich trotzdem auch immer abwägen, dass man am Ende nicht unschuldig Zivilisten zu Tode kommen lässt, wenn man es vielleicht verhindern könnte. Und auch Israel hat ja auch schon zum Beispiel mit dem Siedlungsbau im Westjordanland, da gibt es ja auch einige Sachen, wo man nicht eindeutig sagen kann, dass Israel jetzt die gute Seite ist. Und die haben auch genug schon den Palästinensern angetan. Deswegen kann man das jetzt nicht so aus einer Perspektive betrachten, finde ich. Ja.
Hallo, hier ist LB. Ich habe es auch mal wieder geschafft, hier aufzutauchen. Also mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war platt gesagt, nicht noch ein Krieg, nicht schon wieder ein Krieg. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, er hat das Gefühl, diese ganze Welt möchte nicht mehr friedlich sein, was ja nicht stimmt, aber so ein bisschen fühlt sich das an. Und neben all dem, was RB und RB hat es, glaube ich, am besten ganz schnell abgehandelt, ist mir auch noch aufgefallen, wie hier jetzt auch diese Falschinformationen, diese Fake-Videos, es gibt ja zum Beispiel Videoaufnahmen, wo dann gesagt wird, das sind Fallschirmspringer der Hamas und eigentlich ist es eine Militärschule in Kairo. Sowas ist auch jetzt auch nochmal vermehrt vorgekommen. Ist mir wieder aufgefallen, dass wir auch in einer Zeit liegen, wo es halt nicht nur militärischer Krieg ist, sondern auch in gewisser Weise ein Informationskrieg bis zu einem gewissen Grad. Also insgesamt grausame Situation möchte man nicht drin landen und wir können einfach nur dafür beten, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht, ohne viel Schaden, ohne noch weiteren großen Schaden.
Ja, hi, ich bin er, auch neu hier. Ich vertrete alle Meinungen, die hier schon gesagt wurden, vertrete ich voll und ich glaube, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil das, was ich jetzt gehört habe, ist halt, dass es ihn gibt und ich glaube, vieles, was ich gehört habe, ist von TikTok und Instagram und darauf kann man jetzt nicht wirklich seine Meinung bilden, weil das alles natürlich auf Fake News beruhen kann und darauf möchte ich mir auch meine Meinung nicht bilden. Was mich aber, also mich hat der ganze Krieg, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es angefangen hat, war ich auch total geschockt, weil ich nicht gedacht hätte, dass sowas passiert und weil ich ja auch dachte, dass Israel jetzt hier in diesem Krieg die stärkere Partei ist und das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass Palästina da angreifen und ja.
Hallo, ich bin LZ. Genau, die Sache ist ja ganz schön komplex und die läuft ja auch schon sehr, sehr lange. Und wir haben uns damit auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, intensiv auseinandergesetzt. Und da war es auch schon komplex, sag ich mal. Ich finde, dadurch ist dieser Krieg vorhersehbarer gewesen als der Ukraine-Krieg. Klar, da war das auch mit der Krim, aber da gibt es halt noch sehr viele Vorgeschichten und der ist auch länger schon gelaufen als wann war die Krim-Eroberung? 2013 oder 2015? 13?
14.
14? Ja, okay. Genau, als das. Ich finde es natürlich auch schlimm, dass so viele Unschuldigen mit reingezogen werden und Krieg ist nie schön, Frieden ist immer besser. Ich habe das Gefühl, dass gerade sich jeder was auf der Welt beweisen will, also dass irgendwie die Macht total hochgespielt wird und dass das jetzt einfach wieder einer oben drauf war, wo jemand Macht beweisen musste.
Ja, es sei noch mal gesagt, also vor der Sommerpause, die letzte Folge mit Steffen Hagemann, haben wir fast eine Stunde und eine halbe nur über den Krieg, damals noch nicht Krieg, über den Konflikt gesprochen. Und da kann man gerne noch mal reinhören. Und nächste Folge werden wir es auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen oder noch mal ausführlicher einbetten. Dann ist, glaube ich, der Blick auch ein anderer. Aber Hans, schön, dass du auch wieder bei uns bist. Und doch an Hallo. Dich geht die Frage, ja, überrascht haben wird sich wahrscheinlich nicht komplett, dass es da zu einer Eskalation kam. Aber was waren so deine ersten Gedanken?
Meine ersten Gedanken waren furchtbar, also als Reaktion furchtbar, Mitleid, Hilflosigkeit in dieser Mischung, dass die Eskalation sich dann auch in dieser Form von Gewalthaftigkeit entladen hat, die als politische Eskalation auch aufgrund des Versagens beider Seiten, sowohl der rechtsradikalen israelischen Regierung als auch vor allem der Hamas, die sozusagen im Grunde gegenseitig ihre Existenzberechtigung nicht anerkannt haben, sondern abgesprochen haben, da ist dann eine Eskalation des Konfliktes einfach absehbar. Dass sie dann in der Heftigkeit und Brutalität sich ereignet hat, das hat mich entsetzt. Und als allerersten Punkt möchte ich sagen, weil RB gesagt hatte, glaube ich, es sei nicht so ganz erwiesen, ob die Hamas in Gaza ist. Doch, das ist erwiesen. Die Hamas hat bei den letzten Wahlen, die es im Gazastreifen gab, 2006, hat sie die absolute Mehrheit der Sitze errungen. Sie ist gewählt worden. Die Fatah, die andere palästinensische Organisation, ist unterlegen. Es gab dann, nachdem die internationalen Geldgeber, ohne die Gaza überhaupt nicht existenzfähig wäre, wegen der Hamas als Machthaber die Zahlungen eingestellt haben, begründet damit, dass die Hamas eben eindeutig erklärt, Israel habe keine Existenzberechtigung als eigenständiger Staat. Da haben die Geldgeber gesagt, das finanzieren wir nicht. Daraufhin gab es dann eine Koalitionsregierung von Hamas und Fatah. Die hat aber dann die Hamas ein Jahr später aufgekündigt und alleine die Macht übernommen. Also im Grunde hat sich nach einer demokratischen Wahl, wenn man so will, 2006, 2007 dann eben doch die Hamas im Gazastreifen an die Macht geputscht. Es gab seitdem dort keine Wahlen mehr und die Hamas ist, das ist die internationale Einschätzung, sie ist eine terroristische Aktion. Zumindest arbeitet sie mit terroristischen Angriffen und das, was wir vor 10 Tagen da erlebt haben, ist aus meiner Sicht schlicht und einfach brutaler Terrorismus. Das ist die eine Sache. Die Frage, wie Israel darauf reagiert, dass Israel das Recht hat gegen eine Organisation, die sagt, wir wollen den israelischen Staat vernichten, dass sie das Recht hat, dagegen auch gewaltsam vorzugehen, ist eine Angelegenheit. Dass sie dabei aber das humanitäre Völkerrecht auch respektieren muss, was eben bedeutet, es darf keine Kollektivstrafe gegen eine komplette Bevölkerung geben, ist die zweite Seite der Sache. Und was wir derzeit erleben, ist, dass Israel und die Reaktionen der Welt zwischen diesen beiden Rechten und Notwendigkeiten in einem wahnsinnigen Spannungsfeld leben, von dem ich nicht einschätzen könnte, wie sich das weiterentwickelt.
Umso interessanter vielleicht darauf nochmal zu schauen, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Abstand, der Konflikt wird dann noch heiß sein, sehr vermutlich, aber vielleicht kann man diese Situation, die Hans beschrieben hat, dann entsprechend nochmal einordnen. Tja, und bevor wir jetzt endlich inhaltlich starten, sei nochmal gesagt, also das ist keine Ignoranz von Israel, sondern einfach nur Gewissheit, mit ein bisschen Abstand darauf zu schauen. Und zweiter Hinweis, ihr habt schon gehört, also wir haben auch ein paar neue Stimmen dabei, die letztes Mal noch GasthörerInnen waren. Das erste Mal sehr, sehr schön, dass wir gewachsen sind. Und wir haben heute nochmal eine neue Gasthörerin, also die quasi im Hintergrund sich hält, sich einschalten kann, wenn sie möchte, aber nicht muss. Auch das sei nochmal gesagt. So, und jetzt lass uns inhaltlich starten, denn es gibt sicherlich außenpolitisch gerade wichtige Themen. Innenpolitisch brennt es gefühlt auch lichterloh, wenn man sich die Lage anschaut, und da ist besonders eine Partei, die da im Fokus steht, nämlich die AfD. Aber wenn man sich mal anguckt, ich habe das mal im Vorbereiten nochmal gemacht, so ein bisschen die Genese der AfD, also dann ist den wenigsten noch bewusst, dass das mal als Anti-EU-Partei ja gegründet worden ist. Und man muss zugeben, zumindest in den letzten Jahren doch mächtigen Erfolgskurs hat. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, 2021 10% bei den Bundestagswahlen und dann spätestens durch Ukraine und Inflation gingen die Umfragewerte jedenfalls hoch. Und es war im Introjahr zu hören, also Brandenburg, das Bundesland, in dem wir jetzt hier, die meisten jedenfalls gerade leben, 32% bei den Umfragen zur Landtagswahl im nächsten Jahr. Wir gucken weiter in andere Bundesländer, auch Thüringen 32%, also da kratzt man sehr stark an extremen Mehrheiten und die Wahl in Bayern und Hessen mit 14,6 und 18,4% hat auch bewiesen, wie gefährlich das ist. Und gleichzeitig, ja, hat der Verfassungsschutz die AfD schon lange als Verdachtsfall im Blick. Nicht nur der ehemalige Flügel ist da besonders von Betrachtung, sondern wenn man ehrlich ist, fast die ganze Partei, auch darüber werden wir heute sprechen, ob man das so sagen kann. Spätestens aber eine Person, die besonders im Fokus steht, der liebe Björn Höcke, der entsprechend da den Fokus bildet und sich ja manchmal auch mit anderen Namen, so Landolf Lahlich oder so, gibt. Sei wie es sei. Wir wollen heute über die AfD sprechen, über den Aufstieg der AfD und so ein bisschen ihre Gründe, die es dafür gibt. Aber wir wollen vor allen Dingen auch im zweiten Teil den Blick darauf werfen, ja, wie gehen wir nun damit um? Wie können Parteien damit umgehen und wie muss vielleicht die Politik generell damit umgehen? Und bei so einem Thema brauchen wir natürlich einen Gast. Und wir sind sehr dankbar, dass wir in unserer Sommerreihe bereits ihn gewinnen konnten, mit uns über Rechtspopulismus in der EU zu sprechen. Und als er am Anfang sagte, er hätte als einer der Ersten, ich zitiere, über die AfD geforscht, hat es bei mir bling-bling gemacht und ich dachte, ja, den brauchen wir auch für diese AfD-Folge. Bei uns heute wieder zu Gast ist Marcel Lewandowski. Hallo, Herr Lewandowski.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, vielleicht sagen Sie doch noch mal ganz kurz was über sich. Wer sind Sie eigentlich und warum sind Sie der Ansprechpartner für dieses Thema? Sie können gerne auch Ihr neues Buch promoten an der Stelle.
Also es gibt sicherlich noch viel mehr Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, das sage ich gleich dazu. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie auf mich zugekommen sind. Ich bin Privatdozent an der Bundeswehruniversität in Hamburg und arbeite hauptberuflich jetzt gerade als Projektleiter im Arbeits- und Sozialministerium in Rheinland-Pfalz und forsche aber zugleich weiterhin zum Populismus, insbesondere zum rechten Populismus. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der rechte Populismus momentan der prominenteste Populismus und der erfolgreichste ist weltweit, von einigen lateinamerikanischen Ländern vielleicht einmal abgesehen. Und ja, dazu arbeite ich und mein neues Buch, das ist ein Zufall, dass Sie das ansprechen, das erscheint nächstes Jahr im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Genauer gesagt an einem symbolträchtigen Datum, nämlich voraussichtlich am 8. Mai, aber auch eben kurz vor der Europawahl. Jetzt muss ich aber eine Sache machen, die ist sehr unhöflich und ich bitte Sie, verzeihen Sie mir, ich muss zu der Eingangsfragestellung nehmen, denn mir sind zwei Punkte da etwas zu kurz gekommen. Ich möchte keine Nahostdebatte hier aufmachen, aber ich glaube, das ist schon so wichtig, dass man zwei Dinge sagen muss. Ich glaube, eine Perspektive muss man sich wirklich vor Augen führen und es bleibt auch so ein bisschen auf der Strecke oftmals in der Debatte und das ist, Israel ist seit seiner Existenz von Feinden umgeben. Ist seit seiner Existenz von Ländern, von Gesellschaften umgeben, die zumindest zu einem Teil die Vernichtung des Staates Israel wollen. Also, in anderen Worten, die Vernichtung der jüdischen Heimstatt nach dem Holocaust. Und ich glaube, man muss sich diese Geschichte ein Stück weit vor Augen führen und das als Folie über die Ereignisse und auch über die Politik der israelischen Regierung legen, womit natürlich nicht jede Regierungspolitik gerechtfertigt ist, aber es geht darum, schon so ein bisschen ein klareres Verständnis dafür zu haben. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man über die zivilen Opfer, auch die potenziellen Opfer noch bei einer Bodenoffensive im Gazastreifen spricht, dann darf man, glaube ich, eines nicht verschweigen. Punkt eins, die Hamas benutzt ihre eigenen Bürger als Schutzschilde und baut beispielsweise Raketenabschussrampen in Krankenhäuser, in Schulen. Warum? Weil sie weiß, dass Israel das angreifen muss, um sich zu verteidigen und weil sie damit die Bilder produziert, die dann sozusagen die israelische Politik delegitimieren. Punkt zwei, Israel benutzt unter anderem eine Bombardierungsstrategie, die sich Roofknocking nennt. Habe ich auch vor kurzem erst gelernt, Twitter sei Dank. Roofknocking bedeutet, dass man auf zivile Gebäude kleinere Shells, würde man glaube ich sagen, aber kleinere Bomben, die nicht zerstörerisch sind, fallen lässt, als Warnung an die Zivilbevölkerung, um zu evakuieren. Dann, wenn man dann eine gewisse Zeit verstrichen ist, dann wird das Gebäude angegriffen. Was aber die Hamas oftmals macht, ist, die lässt die Leute nicht raus. Genauso wenig, wie sie Geflüchtete aus dem Gazastreifen lässt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, die Siedlerbewegung ist politisch hochschwierig, darüber müssen wir gar nicht sprechen, aber die ist in der Westbank, die ist nicht im Gazastreifen. Und insofern muss man da, glaube ich, sehr viel nochmal auseinanderhalten. Das war mir nur wichtig, nochmal zu sagen. Und jetzt können wir gerne über die AfD sprechen.
Alles gut. Wenn Sie da sind, können Sie sich gerne dazu auch äußern. Sie sind herzlich auch in der nächsten Ausgabe eingeladen. Wobei, das werden wir vorproduzieren, aber gut, andere Geschichte. Okay, Herr Lewandowski, lassen Sie, Überleitung ist jetzt kaputt zur AfD, aber sei wie es sei, nehmen wir den, nicht schlimm, nehmen wir den Weg trotzdem. Also die erste Frage, die man sich ja automatisch stellt, vielleicht, Lewandowski, können Sie noch mal ganz kurz durchatmen, ich würde die vielleicht erstmal in die Runde geben. Die Frage, die ja einfach am Horizont zuerst steht, ist, warum ist diese AfD eigentlich so erfolgreich? Die Gründe für den Erfolg, also Erfolg meint jetzt erstmal aktuell auf elektoraler Ebene, also Wahlerfolg, ist ja die Frage, die sich quasi alle so ein bisschen stellen. Warum und weshalb ist da jemand überhaupt so erfolgreich? Und mich würde einfach erstmal interessieren, welche Gründe ihr quasi sehen würdet für den aktuellen Erfolg der AfD, ihre Stärke der AfD, wo ihr quasi die Gründe sehen würdet. Herr Lewandowski, Sie können sich ganz kurz zurücklehnen und dann gerne ergänzen, wenn Sie ergänzen wollen, oder spätestens dann am Ende so ein bisschen Ihre Conclusio ziehen oder wie auch immer man es nennen möchte. So, ich spiele den Ball. Wer war denn zuerst? Zuerst war EN, starte.
Ich war zuerst.
Ja, cool, freut mich.
Aha. Ich sage einfach nochmal einfach das, was ich gefühlt jede zweite Folge sage. Politische Unaufgeklärtheit. Die AfD kann mit schnellen, einfachen, schönen, verlockenden Argumenten kommen, die keine politische Substanz haben. Und wenn man dann kein politisches Grundverständnis hat, dann klingt das natürlich alles erstmal ganz fabelhaft. Dementsprechend bitte den Politikunterricht verpflichten. Danke, das war mein Beitrag.
Man sieht jetzt nicht, dass ich gerade den Daumen hoch mache. Ja,
also insofern, also Sie haben theoretisch oben diese Funktion, da gibt's das, aber Sie können es auch verbalisieren, weil das hört ja dann
niemand. Ich muss ja, es ist ja ein Podcast. Das
sieht
ja
richtig. Nee, hätte auch so niemand gesehen, weil es nur alles egal wird. Elbi.
Ja, was? Hä?
Ich habe Elbi gesagt, aber du kannst auch du erstmal machen, da bist du in Neuseeland reagiert.
Ich bin ja auch. Herr Kabisch, da steht eine 1.
Ja, du hast recht, das hat schwer gewechselt. Das liegt daran, dass EN ganz kurz sich weggedrückt hat.
Ja, ich war auch kurz verwirrt.
Ja, also, sprich einfach. Überstimme mich, los
jetzt. Ja. Also, da habe ich aus dem Konzept gebracht. Jetzt weiß ich wieder. Ich glaube auch ein weiteres großes Problem, also klar, was EN gesagt hat, stimmt definitiv. Also die Unaufgeklärtheit ist ein großes Problem. Viele Leute denken eben, dass die Sachen wahr sind, die gesagt werden. Aber auch ein anderes Problem ist halt, würde ich definitiv der CDU zuschieben, weil die CDU, wir sehen, hat jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder sogar zwei Jahren einen Parteivorsitzenden, der immer mehr radikalere Rechte Aussagen trifft, also nur mal zur Erinnerung zuletzt das mit dem Zahnarzt und den Migranten. Und wir sehen halt, wenn so in etwa die bürgerliche Mitte, die eben durch die CDU für mehrere Jahrzehnte einfach dargestellt wird, repräsentiert wird, eben sich so selber in die eine Richtung entwickelt, wenn auch nur durch einige Personen eben vorgebracht, dann sehen wir eben auch die Möglichkeit zur Legitimierung dieser Partei. Also wir sehen dann, dass eben die AfD Zuspruch bekommt von selbst alten Parteien oder einer alten Partei. Und wenn eben sehr rechtes Gedankengut legitim wird, dann hat spätestens natürlich der AfD die Karten, weil die AfD ist so ziemlich das Rechteste, was wir haben. Und generell, und daran sehen wir, dass es eben nicht nur Protestwählerei ist, sondern eben an der Mittelstudie, oder? Ja, an der Mittelstudie sehen wir ja auch, dass eben in den letzten zwei Jahren so eine enorme Entwicklung passiert ist. Also von 2 auf, ich weiß nicht, waren es 5 oder 10%?
10.
Manifeste.
10.
Auf 10% Manifest rechtsradikale
Rechtsextreme
Ideologien. Ja, rechtsextrem sogar. da sehen wir eben, dass sich irgendwas in diesen 2 Jahren enorm verändert haben muss. Und wir sehen, das waren zum einen der Ukraine-Krieg und zum anderen die Inflation bzw. der vergleichbare wirtschaftliche Downfall. Und die Leute wollen ihr altes Deutschland zurück, den Konservatismus, alles zurück. Also wählt man eben das Rückständlichste, was es gibt. Und das ist natürlich die AfD. Und damit habe ich auch wieder zu viel geredet. Vielen Dank.
Also ich finde, RB hat da eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich sagen wollte, gebaut. Und zwar dieses Zurück in das damals, das hat so ein bisschen mit dem zu tun. Also wir haben insgesamt eine beschissene Situation gerade. Wir haben Krieg, wir haben auch Krieg in Europa. Gibt wieder Debatten über Flüchtlinge und dann halt dieses ganze populistische Ding mit Transpersonen oder allgemein LGBTQIA+-Themen. Und das ist alles so eine Masse. Dann haben wir Inflation. Also das ist alles gerade irgendwie eine merkwürdige, schlechte Situation, die da, denke ich, auch eine große Rolle spielt. Und dann auch noch zu diesen, es ist ja nicht nur die CDU, die so ein bisschen der AfD mit ihren Themen in die Hand spielt. Man denke nur an Wagenknechts Aussagen zum Thema Ukraine-Krieg, die ja, Ukraine-Krieg, Überfall auf die Ukraine, die ja mindestens genauso beschissen sind. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, wurde sie sogar von Werten Höcke eingeladen, irgendwie mit der Partei zu sprechen oder dergleichen. Also absolut katastrophal.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, was auch sehr wichtig ist, was für den Erfolg der AfD spricht, ist auf jeden Fall die Kommunikation der AfD, weil dass gerade die AfD eine Partei ist, die das sehr, ich sag mal, sehr geschickt nutzt, also sehr gut kommuniziert mit so gut wie allen Teilen der Bevölkerung eigentlich. Weil zum Beispiel jetzt gerade auch, was die jüngere Generation angeht, sind ja auch so soziale Medien wie zum Beispiel TikTok oder so oder Instagram auch, besonders wichtig und viele, die, also das hängt ja auch so ein bisschen schon mit der Unaufgeklärtheit zusammen, was EN schon gesagt hat, dass sich eben viele nur über, auch zum Beispiel nur über TikTok, über politische Themen informieren. Und wenn diese Leute sich dann darüber, über Politik informieren, dann hilft es natürlich, wenn man als Partei dort auch eine gute Strategie fährt und da auch gezielt viele Leute anspricht. Und gerade das, finde ich, sehen wir bei der AfD gerade sehr gut, weil das die Partei ist, die auch auf TikTok, gerade auf TikTok, mit Abstand am erfolgreichsten ist von allen deutschen Parteien. Und da gibt es keine andere Partei, die da auch nur im Ansatz irgendwie rankommt. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil gerade diese jüngere Generation, da sehen wir auch immer stärkeren Stimmzuwachs für die AfD. Und das ist, also wenn diese Leute sich dann wirklich darüber informieren, dann klappt diese AfD-Strategie mit diesen sehr einfachen Schlagzeilen, viel Fake News und einfachen populistischen Aussagen, klappt da natürlich dann besonders gut, weil man dann schnell sehr viele junge Leute erreicht und das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend für einen Erfolg von einer Partei. Das schafft meiner Meinung nach keine andere Partei, so wie die AfD.
LZ, willst du?
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass viele Menschen auch gerade nicht gut auf die Politik zu sprechen sind. Und dass auch die AfD ganz gut ausnutzt, habe ich das Gefühl. Und das nochmal extrem aufgreift und dadurch die Leute animiert, sie zu wählen.
Herr Lewandowski, wie würden Sie die Aussagen einschätzen? Was davon würden Sie übernehmen? Wo würden Sie noch weitere Punkte sehen?
Ich glaube, da sind einige Aspekte drin, die tatsächlich auch so aus der Forschung betrachtet der Wahrheit entsprechen. Also was wir generell wissen, ist, dass Parteien wie die AfD nicht einfach aus Protest gewählt werden, sondern es gibt zwischen diesen Parteien und ihren Wählerinnen und Wählern eine ganz starke Überschneidung bei dem, was ich jetzt mal Kernthemen nennen würde. Und das ist bei der AfD so diese Gesellschaftspolitik, vor allem übrigens Migration. Und auf der anderen Seite das, was ich im weitesten Sinne Demokratiepolitik nennen würde, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, das ist nämlich relativ komplex bei der AfD. Das geht so in die Frage rein, sind die noch rechtspopulistisch oder schon rechtsextremistisch? Ich glaube, das steht auch so ein bisschen am Zettel. Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ich habe das in einem Vortrag am Montag mit einem Beispiel gemacht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich mal vor, es ist Tag der Bundestagswahl. Und sie treffen im Hausflur ihre Nachbarin. Und sie kommen so ins Gespräch, weil sie beide von der Wahlurne kommen. Ja, und dann sagt ihre Nachbarin, ich habe diesmal AfD gewählt. Aha, sagen sie, warum denn? Ja, also die brauchen mal wirklich einen Denkzettel da oben, sagen ja viele Menschen. Dann reden sie so weiter mit denen. Und dann sagen sie so, ja, meinen sie wirklich? Und dann sagt die Nachbarin vielleicht, und außerdem ist das Boot mal langsam voll, wir haben hier zu viele Flüchtlinge. Auch das sagen viele Menschen, die AfD wählen. Das können wir auch in den Daten sehen, dass nämlich sowohl Protestmotive als auch inhaltliche Überzeugung bei der Wahl der AfD praktisch gleichzeitig eine Rolle spielen. Wie kann man das jetzt interpretieren? Das kann man so interpretieren, dass man sagen kann, die AfD mobilisiert schon Protest, aber von Menschen, die ihr eben inhaltlich nahestehen. Was man dazu wissen muss, ist, dass diese rechtspopulistischen, auch rechtsextremen Einstellungen, die werden ja von der AfD nicht gemacht. Die sind ja schon in der Bevölkerung da. So eine Partei ruft die ja ab. Aber Menschen mit solchen Einstellungen, die haben vorher andere Parteien gewählt. Auch beispielsweise die SPD, aber eben auch nicht zuletzt die CDU. Und hier wurde zum Beispiel auch schon mal Inflation genannt oder der russische Überfall auf die Ukraine. So allgemein diese Vorstellung, eine Krise reiht sich an die nächste. Ich weiß nicht, wo ich nächstes Jahr noch stehe. Ist mein Job sicher? All solche Gedanken. Und das kann dann dazu führen, dass diese Einstellungen, so sagt man, aktiviert werden und dann tatsächlich die Leute von ihrer ursprünglichen Wahl abrücken oder aber mobilisiert werden, also Nichtwähler, dann zu Wählern werden und der AfD ihre Stimme geben. Was man aber noch sagen muss, ist, dieser Gedanke, dass die Leute schlecht informiert sind, der so ganz am Anfang kam, der ist so intuitiv total nachvollziehbar, der ist aber interessanterweise nicht richtig. Es gibt jetzt jüngere Arbeiten, die zeigen, Leute, die AfD wählen, die sind weder besonders schlecht informiert, noch fühlen die, dass die irgendwie politisch selber keine Macht hätten. Im Gegenteil, das sind die oftmals muss man sagen, das sind oftmals die, die recht gut informiert sind, aber eben bestimmte Einstellungen haben und aber denken, so wie ich das will, müsste das aber eigentlich laufen. Und die AfD ist die Partei, die diese Einstellung bedient.
Hans, du kannst gleich ergänzen. Ich hätte mal eine Nachfrage, bevor Hans und dann RB gerne kann. Ihre Kollegin, ich gucke gerade mal nach, wie sie heißt, dass ich nicht falsch zitiere, Frau Reuschenbach, die war im Podcast Die Lage. Die haben in der letzten Ausgabe auch über den Erfolg der AfD gesprochen. Ja. Und sie hat ja, das passt vielleicht zu ihrer Aussage, so eine geteilte These formuliert, also ein Teil Protestwähler, ein Teil Nichtwähler. Also ihre These war auch, sie requirieren sehr viel Nichtwähler, die quasi ohne Parteibindung bisher waren. Eine Sache irritiert mich dann trotzdem, wenn man auf die Ergebnisse in Hessen und in Bayern schaut. Da gibt es eine Hessen-Umfrage, die sagt, von den Wählern der AfD sagen 63%, sie haben diese Partei gewählt, trotz dessen, dass sie sich bewusst sind, dass die Partei rechtsextrem ist. So war die Aussage in diesem Panel gewesen. Ist das nicht dann ein Widerspruch? Also wenn Sie gerade sagen, Sie sind informiert, Sie wissen, was Sie tun, dann wäre das doch eigentlich erstmal kontrainduktiv zu sagen, ja, ich wähle eine Partei, die rechtsextrem ist. Das ist ja erstmal, weiß nicht, ist ja wie das Schwein, was selber zum Schlachter geht und sagt, ja, schlachte mich doch, komm, los. Ja. Also können Sie mir diesen Punkt erklären, wo da die Motivik hintersteht?
Also ich glaube, da habe ich keine guten Nachrichten, denn es ist den Leuten zunehmend egal. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sich ja selber, das nennt sich False Consensus, also Scheinkonsens, dass man sich selber ja als die geschützte Mehrheit sieht. Ja, das sind also Leute, das sind sozusagen weiße, heterosexuelle Männer. Ich mache jetzt so ein typisches Bild. Ja, es gibt natürlich auch lesbische Frauen, die AfD wählen oder ihr sogar vorsitzen. Ne? Ich spreche jetzt sozusagen in dem, was so der statistische Normalfall ist, in Anführungszeichen. Und die, wenn man denen sagt, das ist aber eine rechtsextreme Partei, dann appelliert das eher an deren Mitgefühl für andere, die vom Rechtsextremismus betroffen werden könnten, aber sich selber sehen die ja gar nicht als betroffen an. Sondern das ist ja das ist ja in diesem Denken eher so eine Art Gestus der Gnade, dass man jetzt keine rechtsextreme Partei wählt, weil man selbst ist sowieso nicht betroffen. Und ich glaube, was man da sich nochmal vor Augen halten muss, ist, dass der Wert, den man Demokratie an sich beimisst, der ist über die letzten Jahre, gerade in jüngeren Kohorten, jetzt haben wir hier ein verzerrtes Sample, weil das bei Ihnen wahrscheinlich alle nicht der Fall ist, aber in jüngeren Kohorten ist dieser Gedanke, Demokratie ist an sich etwas Wichtiges, der ist rückläufig. Und zwar sowohl in Deutschland als auch in den USA, übrigens auch in Neuseeland. Also das ist überall der Fall. Und ich glaube, solche Dinge spielen damit hinein. Es gibt auch bei vielen diese Sensibilität nicht mehr. Und ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist der, da steht in so einer Situation ein Interviewer, eine Interviewerin vor Ihnen und stellt eine Frage zum Rechtsextremismus der AfD. Und wenn Sie sowieso der AfD zu neigen, dann kriegen Sie schon so eine innere Schweinehundhaltung dagegen. Ja? Weil das ist ja einer von den Medien und der will mir jetzt auch noch moralische Vorwürfe machen. Und ich glaube, das darf man da auch nicht vergessen. Aber so würde ich die Frage beantworten.
Hans.
Ja, ich möchte da direkt anknüpfen. Das Schwinden der Einschätzung von Demokratie als positivem Wert, das korrespondiert auch, das haben wir in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 20, 30 Jahren erlebt, mit dem Schwinden des Begriffs der Reform als positiven Wert. In den 70er Jahren war Reform, alle waren für Reformen, ganz toll. Wer inzwischen sagt, wir brauchen Reformen, der erntet mehr Ablehnung, krasse Ablehnung und Widerspruch, als dass jemand sagt, oh ja, toll, wir brauchen Reformen. Das heißt, es findet eine Veränderung der inhaltlichen Besetzung von Begriffen statt. Und es stimmt auch, die Zusammensetzung des Wählerklientels von Leuten, die sagen, ja, das ist zwar eine rechtsradikale Partei, aber die da oben brauchen einen Denkzettel. Diese Einstellung ist immer noch da, aber sie wird prozentual geringer gegenüber Leuten, die sagen, ja und, ist mir doch scheißegal, dass die rechtsradikal sind, es muss sich was ändern. Oder sogar Leuten, die sagen, ja, ich wähle die, weil ich diese Position für richtig halte. Da findet eine Verschiebung von Einstellungen statt. Einstellungen sind ja selten statisch, sondern sie sind dynamisch. Und ich stimme auch Herrn Lewandowski ausdrücklich darin zu. Mein Eindruck, man hat ja gelegentlich mit Menschen zu tun, die der AfD nahestehen oder so. Das sind nicht überwiegend die schlecht Informierten, sondern sind zum Teil hochgradig politisch interessiert und ganz gut informiert. Aber die positionieren sich eben so. So, und der, ich finde, ein entscheidender Begriff, der für den Erfolg von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen überall auf der Welt, vorweg USA, genannt werden muss, ist, dass da repräsentieren sich Strömungen, die ich jetzt mal als Anti-Establishment-Strömungen bezeichnen würde. In einer gewissen perversen Weise ist die AfD in Deutschland das sozusagen die Frankenstein-Version der Anti-Establishment-Ansätze, die es in der 68er-Bewegung ja gegeben hatte. Das Lager, das gesellschaftliche Lager, das sagt, wir gucken uns die Gesellschaft an, wir gucken uns an, was Politik macht, was Politik alles nicht macht, was Politik hier alles reinlässt in unser Land. Das ist ein Establishment, das sich selber immer irgendwie die Schäfchen ins Trockene bringt, aber es zulässt oder aktiv betreibt, dass große Teile der Bevölkerung untergehen. So, und der Anti-Establishment-Ansatz, das ist das, wo ich glaube, die AfD besonders erfolgreich ist. Und da müssen die gar nicht mehr inhaltlich argumentieren, sondern sie müssen nur sagen, was die da oben machen. Und die da oben, da ist scheißegal, ob das Ampelparteien sind oder ob das eine CDU ist. Das ist für eine Anti-Establishment-Bewegung, ist das alles Establishment. Und die müssen weg, denen muss ein Gegengewicht entgegengesetzt werden und als solches inszeniert und institutionalisiert sich die AfD. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die AfD so zunimmt in Zustimmung, in Einstellungen und auch im Zuspruch in Wahlergebnissen.
Herr Biel, willst du gleich ergänzen?
Ich warte, ob Herr Lewandowski noch irgendwas dazu zu sagen hat oder ob ich weitermachen kann.
Ganz kurz noch, Jessen, ich weise nur darauf hin, dass ich Frankenstein-Version der 68er gerade notiert habe. Das kommt ins Buch mit sauberer Zitation. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Frankenstein-Version der Establishment-Haltung, Anti-Establishment-Haltung der 68er, das finde ich sehr treffend.
Hans, da musst du aber noch VG-Wort abrechnen, ja? Ist klar.
Ah ja, das ist, ist mir zu viel Arbeit. Aber das mache ich für die Ehre. Vielen Dank.
Gut, RB, du kannst, sorry.
So, also ich wollte mich nochmal auf Ihre Aussage von vorhin beziehen, mit dass die AfD-Wählerschaft eigentlich ziemlich gut informiert ist. Da stimme ich vollkommen zu. Nur ich würde vielleicht die Frage in den Raum stellen, was für Informationen sind das? Sind es überhaupt reelle Informationen? Weil wir sehen, die AfD hat eben auf Social Media, insbesondere auf TikTok, wie schon JV vorhin gesagt hat, eben so eine enorme Präsenz, das ist schon widerlich, wenn ich auf meiner fast linksextremen For You-Seite durchgängig irgendwelche rechtsradikalen Ortsvorstands AfD-Sitzungen in meinen Livestreams angezeigt und vorgeschlagen bekomme, da kriege ich es kotzen, also sage ich es mal so, wie es ist. Und aber das Problem ist halt, ich glaube, das ist einfach so ein Grundsatz vom Menschen, aber man glaubt eher Informationen, die das eigene Weltbild eben darstellen. Und deswegen ist es eben das Problem, also sage ich auch von mir selber aus, ich glaube eher Informationen, die meine Weltanschauung eben bestätigt, als andere. Und ich glaube, bei der AfD ist es eben noch extremer, weil sich dort eben ein komplett eigenes Informationsnetzwerk eben aufgebaut hat und so einfach, ich würde es mal sagen, intellektuelle Inzucht betrieben wird. Keine neuen Informationen kommen rein, alles bleibt drinne. Und das wird dann noch weiter dran geschraubt und verfeinert, dass es noch abstößiger ist und noch mehr gegen das Establishment jagt. Und insbesondere ist es ja auch so, dass eben die Parteien, die momentan an der Macht sind, also die Regierung, wird von der Opposition natürlich am meisten eben gehasst und oder nicht gehasst, aber eben kritisiert. Und ich glaube, das ist auch momentan die Sache bei der AfD. Dadurch, die haben es relativ einfach mit den Grünen, dadurch, dass die Grünen eben vergleichsweise viel von ihrem Wahlprogramm abgewichen sind. Ich würde aber nicht sagen in einem negativen Punkt, sondern einfach abgewichen sind. Und das nehmen sie dann eben, um Boden gut zu machen für sich selber. Und das kritisieren sie ja halt durchgängig. Und generell, nee, das ist alles.
Lewandowski, wollen Sie?
Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Die Frage, wo informiert man sich? Da gibt es tatsächlich auch eine Segregation. Also man sieht halt in diesem Spektrum der rechtspopulistischen Wählerinnen und Wähler, nicht nur in Deutschland, auch in den USA ist das sehr, sehr krass. Ich würde sagen, in den USA ist noch stärker ausgeprägt als hier, dass es A, ein sehr, sehr geringes Vertrauen in die etablierten Medien gibt, die Mainstream-Medien in Anführungszeichen, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, und auf der anderen Seite dann so eine zunehmende Bereitschaft, auch alternative Medien zu konsumieren. Und das dann teilweise auch so Medien, ganz am Anfang wurde TikTok genannt, ne? Also wo dann sozusagen Fake News über TikTok als wahre Aussagen über den Zustand der Welt verbreitet werden. Und das wird konsumiert. Und das ist natürlich auch für Gegenstrategien, über die wir noch sprechen werden, eine Herausforderung, weil es ja nicht mehr nur beispielsweise um die Interpretation unterschiedlicher Maßnahmen in Krisen geht. Also ist man jetzt bei Corona beispielsweise für stärkere Restriktionen oder nicht, sondern da geht es darum, um die Wahrnehmung etwa der Krise selbst. Also Corona ist ein Fake oder auch jetzt Russland hat die Ukraine gar nicht überfallen, sondern da werden also praktisch das ist Selbstverteidigung gegen die ukrainischen Nazis und dergleichen. Das heißt, wenn sozusagen bestimmte Grundlagen, Grundverständnisse, grundsätzliche Deutungen der Welt so stark voneinander abweichen, dann gibt es auch im Grunde genommen keine Diskussionsgrundlage, auf der man operieren kann. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Ja, wenn die eigenen Wirklichkeiten gebaut werden, ist es immer komplizierter. So, TM, ich spiele dir noch kurz den Ball zu und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter inhaltlich.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass solche Leute dann auch oft einfach gar nicht mit sich reden lassen. Also wenn man dann auf einer argumentativen Ebene kommt und irgendwas vorschlägt, was nicht ins Weltbild passt, wird auch oft einfach gleich zugemacht beziehungsweise das Gespräch abgebrochen, einfach weil das nicht eingesehen wird von der anderen Seite.
Alles weil du ja auch Gehirn gewaschen bist.
Ja, das macht die Kommunikation dann besonders schwierig, wenn die Seiten irgendwie sich nicht öffnen. Ich glaube, das kennen wir alle aus verschiedenen Kontexten. Unsere Gasthörerin heute, die hat das heute so schön dargestellt, wie das ist, wenn man mit jemandem spricht, der quasi da so stark beeinflusst worden ist. Vielleicht, weil wir gerade an der Stelle sind, Rolle der Medien. Die Darstellung der AfD ist ja deutlich umstritten. So, sagen wir mal ganz grundsätzlich. Ich würde das mal an einem Beispiel festmachen, korrigieren Sie mich, vor 2 Monaten, 3 Monaten hatte der Stern eine Titelstory, wo groß auf dem Cover Alice Weidel zu sehen war. Und der Stern hat gerade intern so ein paar Umstrukturierungen gemacht, Veit Medik war uns auch schon mal im Podcast, ist ja mittlerweile da Chefredakteur geworden und hat das dann auch groß verteidigt mit der Aussage, ja, wir thematisieren ja halt nur Ist-Zustände der Gesellschaft. Gleichzeitig wirft man so ein bisschen vor, dass es durchaus auch Medien gibt, die ja nicht kritisch genug mit der AfD umgehen oder man überhaupt die Frage stellen muss, wie soll man mit ihr als Medium überhaupt umgehen? Also JS ist heute nicht da, aber sie würde die Meinung vertreten, die haben in keiner öffentlichen Veranstaltung, öffentlichen Talkshow oder was auch immer was zu suchen. Deshalb meine Frage wäre, Herr Lewandowski, und ich kann gerne nochmal in die Runde danach gegeben werden, welche Rolle spielen quasi die Medien bei dieser auch Stärkung der AfD? Haben Sie das quasi mit gefördert? Gibt es da Möglichkeiten, wie man sich da richtig verhält? Und natürlich ist dann Hans besonders auch interessant, deine Meinung mal zu hören als Medienschaffender quasi. Wie geht man damit um? Also in diesem Spannungsfeld zwischen Heroisierung, was man dem Stern vorgeworfen hat, und kritischer Berichterstattung zur AfD und Darstellung.
Also erstmal ist es so, dass die AfD gerade in ihrer Anfangszeit gemessen an den anderen Parteien, beziehungsweise es geht sogar bis heute, ich habe das neulich noch in der Statistik nachgeguckt, das gibt es auf statista.de, dass die AfD im Gegensatz zu den anderen Parteien gemessen an ihrem Sitzanteil im Bundestag überrepräsentiert in den Medien ist. Und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit, ohne das jetzt zu bewerten, nachvollziehbar, warum das so ist, weil natürlich jemanden von der AfD einzuladen, sorgt für Konflikt. Konflikt ist interessant und Interesse kann Einschaltquoten generieren. Der Punkt ist, glaube ich, gar nicht unbedingt ein quantitativer, also einer mit Blick auf die Frage, soll man die einladen oder nicht oder wie oft lädt man die ein, sondern die Frage ist, glaube ich, eher, was macht man mit denen, wenn die da sind? Und das eine ist das Sterncover, das andere ist das Interview mit Björn Höcke MDR im Sommerinterview vor einigen Monaten, wo Björn Höcke praktisch einfach nur zu politisch-inhaltlichen Themen gefragt wurde. Das wurde sozusagen so abgehandelt und runtergefragt. Und dann am Ende, er durfte sich dann jeweils dazu positionieren und hat dann seine Ideologie da auch recht deutlich gemacht. Da ging es dann um die Frage nach behinderten Menschen in Regelschulen. Und der Aufschrei kam dann danach, aber eben nicht vom Fragenden. Und ich glaube, dass oftmals bei den Medien, was mich auch überrascht, nach wie vor eine geringe Sensibilität dahingehend besteht, was das eigentlich für eine Partei ist, und eine falsch verstandene Neutralität besteht. Man muss die AfD nicht so befragen wie alle anderen Parteien, weil die AfD ein ganz anderes politisches Profil hat und eine andere politische Strategie. Und ich glaube, dass es auch Aufgabe der Medien ist, das herauszuarbeiten in einem solchen Interview. Aber das bedeutet auch, dass Journalistinnen und Journalisten noch mal stärker dafür geschult werden müssen. Punkt 1. Punkt 2, Stern-Interview. Ich persönlich fand das Stern-Interview mit Alice Weidel unglücklich präsentiert. Ich habe es auch selber nicht gelesen, aber ich fand es unglücklich präsentiert, weil der Stern etwas anderes gemacht hat. Er hat sozusagen nicht diese Karte eine Partei wie jede andere gespielt, sondern er hat die AfD dargestellt als so rechtsradikal, wie sie ist, ja, und hat das aber dann so ästhetisiert. Na, da gab es dann so dieses große Porträt von Alice Weidel und dann gab es diese Überschrift, können Sie nur Hass? Und das glaube ich auch noch in Fraktur. Ja? Und nee, Sütterlin war es. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich hochproblematisch finde, weil diese Ästhetisierung des Rechtsradikalismus, der gibt dem Ganzen etwas Anziehendes und der gibt dem Ganzen auch etwas Augenzwinkerndes, so habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass das zwar vielleicht für den Stern, aber nicht für die Darstellung der AfD insgesamt eine kluge Strategie ist.
Herr B., willst du ergänzen?
Ja, um vielleicht auf den vermutlichen Standpunkt von JS zurückzukommen. Sag ich es mal so. Ich finde es ganz schwierig, weil klar, wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie darf und muss man sagen, meiner Meinung nach, was man denkt. Und man muss in einen Diskurs kommen. Aber ich sehe halt das Problem, dass wir keiner Partei die Möglichkeit geben sollten, die eigentlich wirklich, ist natürlich nicht absolut, kann man leider nicht sagen, aber schon durchaus demokratiefeindlich agiert und agieren möchte, dass man denen eben auch demokratische Mittel eben bereitstellt. Und deswegen würde ich persönlich sagen, man muss einfach irgendeinen Weg finden, um mit der AfD umzugehen. Im Allgemeinen und insbesondere in den Medien. Weil eben wir sehen die Leute, die so in etwa die Medien nicht mögen, die, was weiß ich, immer noch angepisst sind, weil sie ihre Rundfunkbeiträge zahlen müssen, die, was natürlich auch ein extrem großer Punkt von der AfD ist, finde ich jedes Mal lustig, wenn ich irgendein Video dazu sehe. Die denken sich natürlich, die werden von dem Bösen, vom bösen Rundfunk werden sie negativ dargestellt, da müssen die ja grandios sein. Also ich glaube, da ist durchaus auch ein bisschen Wählerschaft dazu gekommen. Und generell ist es halt das Problem, polarisierende Aussagen sind interessant, sind gut für Einschaltquoten und so, wurde ja schon gesagt. Und wir sehen, keine Partei kann das so gut wie die AfD, wo selbst gefühlt, also die Linken erlauben sich auch oft mal was, aber nicht in dem Ausmaß, weil wer interessiert sich schon für die Linke, ne? Die sind zu klein, dass sich irgendjemand für die wirklich richtig interessiert. Und halt die AfD ist so, ist halt noch größtenteils radikaler im Vergleich zu Linken, auch wenn die Linken oft schon fast AfD sind, aber ist ja eine komplett andere Sache. Deswegen ist es halt das Problem, man kann die AfD nicht, meiner Meinung nach, nicht mehr so in Gänze darstellen, aber man muss auch mehr darstellen. Also es ist halt irgendwie so die Dualität des Vor- und Nachteils des Ganzen. Und deswegen ist es halt so unfassbar komplex, über die Medien da irgendwas erreichen zu können und insbesondere eben über die Staatsmedien. Da geht sowieso kein Weg mehr drum vorbei, eben die Leute, die sowieso schon das Vertrauen drinne verloren haben, die sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, weil ist sowieso scheiße, die wird man sowieso nicht mehr wiederbekommen. Aber
ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man das jetzt mal, das ist zwar schon das zweite Thema und das greift da drauf zurück, aber wenn man jetzt den Umgang mit den Wahlergebnissen sieht von Hessen und Bayern, da wurde ja auch medial mit umgegangen. Wie beurteilt ihr das? Weil da wurde ja auch an Kevin Kühnert gefragt, wie er das zum Beispiel bewertet und auch viele andere Politiker innen von verschiedenen Parteien. Ich weiß nicht, ob das der richtige Umgang war, aber welchen Umgang konkret wünscht man sich denn da?
Ich würde die Frage gleich mal an Hans weitergeben, der sowieso dran ist, und dann könnte Herr Lewandowski sich ja mal äußern. Ich übrigens nur ganz kurz als Ergänzung, ich finde schon, dass es einen kritischeren Umgang mit der AfD gibt. Also JS-Position war ja immer, die dürfen nirgendwo auftauchen, so kurz gesagt. Also denen darf man nie eine Bühne geben, weil Bühne ist immer negativ. Und ich glaube schon, dass es bei den meisten Formaten, also jetzt ist das MDR-Interview, was Herr Lewandowski gesprochen hat, ist jetzt mal außen vor gesagt, aber es ist auch der MDR, ohne es böse sein meinen zu wollen, die da sowieso so eine gewisse Entwicklung in den letzten Jahren machen. Aber unabhängig davon, In vielen Formaten gibt es das schon, dass sich sehr kritisch auseinandergesetzt wird. Und da gibt es durchaus auch Punkte, wo sehr kritisch mit den handelnden Personen umgegangen wird. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass diese Darstellung auf der Gegenseite, das ist vielleicht die Dualität, die RB meint, ja nicht so wahrgenommen wird, sondern da wird sofort wahrgenommen, als es ist sowieso nur Fake und hier wird jemand vorgeführt und sie müssen das ja fragen. Also wie oft hat Herr Höcke in diesem besagten Interview gesagt, ja, das müssen sie ja jetzt so machen, weil sie sind ja jetzt hier. Und das ist ja klar, diese Frage muss ja so kommen, weil hier, so, das ist so ein bisschen das Problem. Also dann wird eine Kritik, die in den Medien dargestellt wird, als solche gar nicht von der Gruppe wahrgenommen, weil die Gruppe schon derart die Position vertritt, dass das ja nur Fake sein kann, wieder eigene Filterblase, und da entsprechend auch potenziert. Und das ist das Problem, was ich glaube, wo wir angekommen sind, was so ein bisschen an amerikanische Verhältnisse gleicht, wo man eben den Punkt hat, dass da kann noch so oft die Kritik kommen und dargestellt werden, sie wird gar nicht mehr als solche wahrgenommen. Das ist so ein bisschen das Problem, vor dem ich stehe. Aber ich würde den Ball vielleicht kurz zu Hans weitergeben, dann RB kannst du noch mehr ergänzen und dann Herr Lewandowski vielleicht als seinen Abschlussblick auf die Medienthematik.
Darf ich ganz kurz, weil ich muss gleich für eine gewisse Zeit weg und deswegen würde ich noch mal ganz kurz mein bisschen vorausgreifende Aussage bringen. Eben diese ganze, was ich mit der Dualität meine, ist eben, dass die AfD eben in ihrem Märtyrertum, was sie sich selbst eben aufgebaut haben, selbst in gewisser Weise eigene Isolierung, sich als Opfer darstellen, daraus wieder Profite eben schlagen, weil der Underdog hat immer mehr Fans oder etwa. Ja, es ist nicht die Definition von Underdog, aber ich glaube, viele wissen, was ich meine. Und eben diese Position hat eben dazu geführt, dass wenn wir eben in Talkshows zum Beispiel einen wirklich extrem, also auch wenn es relativ selten ist, einen extrem guten Umgang mit der AfD, also wirklich rein inhaltlich sich angucken, was gesagt wird, das auseinandernehmen, konfrontieren und dann erstmal die Leute darstellen, dass das eigentlich so eine inhaltliche Lehre ist. Wenn das passiert, dann ist es für die meisten Leute wirklich, oder nicht für die meisten Leute, dann ist es leider nur für wenige Leute so, aha, sehr guter Umgang, finde ich super, muss viel öfter so sein. Viele Leute sehen es dann aber so, also insbesondere die AfD-Wählerschaft, da stellen sich jetzt drei oder vier Leute gegen eine einzelne Person. Der kann dann ja gar nicht gewinnen. Und dann so in etwa, dann nehmen sie diese Person in Schutz, obwohl diese Person trotzdem extrem viel Falsches gesagt hat, Falsches getan hat, falsch gehandelt hat. Und dass man einfach nicht die Fakten einer Diskussion oder einer Debatte eben dann am Ende erkennen kann und sagen kann, das stimmt, sollte ich mal so annehmen, muss ich mal drüber nachdenken, sagen die einfach, ja, ist ja sowieso nur das blöde Establishment, die blöde Elite, irgendwelche Professoren, die wissen ja gar nicht, wovon die reden, die sind ja komplett realitätsfern. Und solche ganzen Aussagen machen das ganz einfach so schwer, eben den Umgang, einen kritischen Umgang mit der AfD zu haben, der im Endeffekt zu etwas führt und nicht zu einem Rückschritt führt, eben einer positiven Entwicklung von der AfD. Und deswegen ist es eben, dass man eigentlich der AfD so wenig wie nur möglich Publicity geben sollte. Und das ist eben das allergrößte Problem.
Ja. Bevor du gehst, RB, ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass du in deinem vorherigen Post der AfD begrifflich auf den Leim gegangen bist. Du hast von Staatsmedien gesprochen. Es gibt keine Staatsmedien in Deutschland.
Ja, genau. Die ja, Medien sind du, ja an sich, sie sind ja unabhängig. Sie sind unabhängig.
Du hast den Begriff der Staatsmedien dir zu eigen gemacht und verwendet. Das ist AfD-Sprech. Gut, dann lass es bitte in Zukunft, wenn ich mir das wünschen darf. Die öffentlich-rechtlich verfassten Medien sind entstanden in Abgrenzung gegen die Staatsmedien, die es im deutschen Faschismus gab. Es ist das genaue Gegenteil. Ja. Und das zur rechten zur rechten Propaganda gehört, zu sagen, nee, das sind doch Staatsmedien, weil hier Rundfunkbeitrag, GEZ und so weiter. Das ist Ideologie. So, wie geht man damit um? Ich bin der Meinung, zu sagen, denen darf man keine Bühne bieten, das nützt nichts. sie repräsentieren Einstellungen und Meinungen, die in einem erheblichen Teil der Gesellschaft vorhanden sind. Wenn man das ignoriert und ausgrenzt, dann verstärkt man eine kollektive Opferwahrnehmung. Mein Ansatz wäre ein anderer. Man muss sich mit ihnen qualifiziert auseinandersetzen. Und das geht nicht in der Kurzform, sondern das braucht gerade gegenüber der ideologischen Gemengelage, die die AfD repräsentiert, das braucht ziemlich viel Zeit und das braucht ziemlich viel Wissen. Ihr wisst, dass ich einiges mit Thilo Jung zusammen mache. Es gibt drei hervorragende Interviews, die er geführt hat mit Frauke Petri, mit Bernd Kalbitz und mit Alexander Gauland. Die sind über mehrere Stunden gegangen und sie hatten im Ergebnis, dass in diesen Gesprächen, weil sie so lang waren, im Grunde diese und waren und sind führende Köpfe der AfD, sie sich selbst erkennbar demontiert haben. Und das ist, finde ich, die Form, wie man sich mit der AfD und ihrer Ideologie auseinandersetzen muss. Es gibt historischer Sprung. Als die Frage war, warum hat eigentlich 33 und davor der deutsche Faschismus, die NSDAP, so sehr an öffentlicher Zustimmung zugelegt, auch Stimmen gewonnen, zum Teil von der Linken, eine sozialpsychologische Erklärung war, und die gilt immer noch, dass zum Teil diese Rechten haben Bedürfnisse scheinbar befriedigt, die eigentlich linke Bedürfnisse sind, die eigentlich progressive Bedürfnisse sind. Es ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft, es ist das Bedürfnis nach Solidarität, es ist das Bedürfnis nach Gleichheit. Das sind, wenn man sich anguckt, in diesem Anti-Establishment-Ansatz steckt genau ein pervertiertes Versprechen, solche Bedürfnisse zu erfüllen. Deswegen, was für mich der Ansatzpunkt ist, zu sagen, wir gehen ein auf das als Medien, wir nehmen auf, worauf beziehen die sich denn? Was kritisieren die? Wo haben sie im inhaltlichen Recht in ihrer Kritik? Aber wo ist das, was sie jetzt als Alternative anbieten, eben keine Alternative, sondern eine Perversion an und für sich richtiger Bedürfnisse? Das braucht Zeit und das braucht Wissen.
Herr Lewandowski, wie würden Sie das abschließend einschätzen?
Ich würde mich da gar nicht jetzt reindrängen wollen, sondern ich würde dem, was gerade gesagt wurde, eigentlich zustimmen und muss das gar nicht nochmal kommentieren.
Sehr schön. Da ist die Frage natürlich, warum gelingt es uns so selten, aber das ist eine Diskussion vielleicht für einen anderen Bereich. Wir gehen mal so Richtung Lösungsvarianten, so zeitlich sowieso schon längst. Und ich würde vielleicht mal mit der naheliegenden anfangen, also mit der Frage so ein bisschen, jetzt haben wir eine erstärkte AfD, jetzt stellt sich die Frage, wie gehen andere Parteien damit um? Und ich habe den Punkt so ein bisschen genannt, Pseudo-Brandmauer. Wir haben in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich nie eine richtige Brandmauer gab und wenn, ist sie schon längst gefallen oder wird sie fallen. Die Frage ist ja so ein bisschen, welchen Umgang sollen Parteien eigentlich mit der AfD finden und was wäre der richtige Umgang? Und ich will es vielleicht mal an einem Punkt so ein bisschen deutlich machen, was ich damit meine. Wir kommen ja nachher auch nochmal zu Hessen und Bayern, aber man kann ja bei dem Wahlkampf dort ziemlich Unterschiede erkennen im Umgang mit dem Thema Migration. Hatten wir schon angesprochen, dass das ein Thema ist, was für die Wählerschaft der AfD oder die Klientel besonders wichtig ist. Und da haben wir auf der einen Seite Boris Rhein, ne, der einen Weg gegangen ist, Migration schon zu thematisieren, aber nicht den radikalen Kurs zu fahren. Deutlich auch im Widerspruch zu den Aussagen von Friedrich Merz. Und dann gibt es quasi das Beispiel Bayern, wo dann doch sehr, sehr stark, auch teilweise in der deutlichen Wortwahl, und da Hans hat es gerade schon angesprochen gehabt, sehr deutlich auch das Thema aufgenommen worden ist. Also eine gewisse Nähe hergestellt worden ist. Man könnte auch sagen, dass Friedrich Merz mit seinen Aussagen selbst ja Tor und Tür für die AfD geöffnet haben. Deshalb ist die Frage so ein bisschen, die ich vielleicht nächstes an den Raum gebe und dann wieder an Lewandowski quasi, ist jetzt der richtige Umgang von Parteien damit? Machen diese Brandmauern Sinn? Sollen die weiterhin Bestand halten? Wie geht man quasi als parteiliche Basis darauf ein? LZ kann gerne erstmal starten.
Also ich finde, da muss man erstmal zwischen ganz regionaler Politik unterscheiden und Politik auf Bundesebene, weil ich schon das Gefühl habe, dass bei sehr regionaler Politik es darauf ankommt, welcher Mensch ist das und viel nach der Persönlichkeit des Menschen, Menschen gegangen wird und wie sympathisch der ist, anstatt auf seine Anschauung zu gucken. Und ich finde, wenn man diese Position sehr stark weiter unterstützt, fühlt sich die AfD eher bestärkt in dem, was sie sagt und unterstützt von den anderen Parteien. Deswegen finde ich es besser, wenn man sich sachlicher und abgeflachter zu bestimmten Themen äußert, um dann halt einfach dieses unterbewusste Unterstützen, mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein, der AfD nicht so unterstützt.
Ja, also wenn ich mal kurz was ergänzen darf noch dazu. Ich finde auch gerade das mit diesen Brandmauern, also an sich ist es natürlich ganz klar, dass sich jede Partei sehr deutlich machen muss, auch gegenüber ihren Wählern, dass AfD-Position, also keine AfD-Position rüberbringen soll sozusagen und dass jede Partei sich da auch klar distanzieren muss. Aber so also wenn man jetzt, wie die CDU das beispielsweise macht, meint irgendwie Brandmauern errichten zu müssen, die dann Friedrich Merz sowieso wieder durch seine etlichen Aussagen, die ja auch alle eine sehr rechte bis teilweise rechtsextreme Richtung gehen. Damit zerstört er die eigenen Brandmauern der CDU. Und das macht dann auch wirklich keinen Sinn. Also wenn man meint, dass man sich klar abgrenzt, dann muss man das auch klar kommunizieren. Und dann sollte man, finde ich, gerade auch bei solchen kritischen Themen wie zum Beispiel Migration, wo ja eine CDU auch sehr leicht in der AfD-Richtung geht teilweise und das auch sehr schnell tut, da muss man auch wirklich aufpassen, dass man da der AfD nicht eine Steilvorlage gibt, dass die sich weiter, dass die das quasi noch bestärken können. Weil bei den Wählern ist es dann meistens so, dass die Wähler dann eher sozusagen das Original wählen, also die AfD, und dann nicht sowas wie die CDU, die das eben, die im Prinzip im Kern genau dasselbe vertritt, rein von der Meinung her, wo es dann aber natürlich nicht das Original ist, sondern dann wird natürlich eher die AfD gewählt im Zweifel. Und das muss man unbedingt verhindern. Und da finde ich gerade die CDU, die hat da einen absolut falschen Umgang mit und sollte ja den Umgang mit der AfD auf jeden Fall überdenken. Und das kann auf jeden Fall nicht so weitergehen mit den Brandmauern, dass man das selbst nicht einhält und da der AfD ständig nur irgendwelche Chancen gibt, ihre Position noch deutlicher rüberzubringen. Also, das ist meine Meinung.
LB?
Ja, ich habe noch kurz gewartet, ob Herr Lewandowski was sagen möchte. Aber ganz abgesehen von den Brandmauern, Friedrich Merz Brandmauer war ja mehr eine Kerze im Dauerregen, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja schon momentan die Situation, dass AfD-Anträge, so gut sie auch sein mögen, einfach abgelehnt werden und dass andere Parteien denen nicht zustimmen. Und jetzt hatte ich letztens eine Konversation mit zwei Bekannten, die halt partout nicht verstanden haben, warum man gute Anträge, selbst wenn sie von der AfD kommen, nicht annehmen. Was für mich eine Selbstverständlichkeit war. Und ich habe dann probiert zu erklären, naja, du legitimierst ja damit die Partei, woraufhin sie meinten, ist ja eigentlich egal oder nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur von den beiden die Perspektive ist, aber ich fand das eine interessante Perspektive, dass die beiden halt sagen, diese Anträge sind ja in Ordnung, ist ja nur die Partei, die scheiße ist. Warum macht man das also nicht? Also so ein bisschen so der Zwiespalt zwischen, man soll nicht mit der AfD kooperieren, aber wenn sie gute Anträge liefern, also zum Beispiel irgendwie Vorteile, dass man besser Kita-Plätze bekommt oder so, dass man die dann auch nicht ablehnen soll. Also das ist so ein bisschen die Meinung von Bürgern da allgemein auch irgendwie durcheinander ist und sehr weit auseinander geht.
Ja, zumal es die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene ja in vielen Bereichen auch schon gibt, ne? Also unsere Schule steht in Werder. In Werder kooperiert die CDU und die AfD schon seit Jahren und da sind auch Vertreter dabei der Partei, die deutlich kritisch sind. Vielleicht eine Ergänzung von meiner Seite aus. Diese Brandmauer übrigens beim Thema Migration, die ist schon lange gefallen. Also wenn sich selbst der Bundespräsident hinsetzt und sagt, ja, wir müssen Migration begrenzen. Er benutzt Gott sei Dank noch nicht den AfD-Begriff mit Remigration, aber zumindest begrenzen, wohl wissend, dass das ja faktisch schwer möglich ist. Also man kann ja nicht an der Grenze sagen, Schluss, jetzt hier, du bist der 40.000. Da ist die Tür. Geht ja nicht. Insofern, da merkt man schon, dass solche Topoi, die AfD setzt, dann irgendwie sich gesellschaftsförmlich machen und dann spätestens so auch sprachliche oder eben thematische Grenzen durchbrochen werden. Und das finde ich beim Thema Migration besonders interessant. Aber Herr Lewandowski, wie würden Sie quasi diesen Blick nochmal abschärfen?
Also ich finde erstmal, dass sehr, sehr viele gute Gedanken gerade geäußert wurden. Trifft nicht nur auf diese Runde zu, sondern auch auf die davor. Und würde aber hier nochmal ein paar Aspekte stark machen wollen, so aus der Forschung kommend. Das eine ist, dass diese These, dass wenn man die Themen der Rechtspopulisten, wie die Rechtspopulisten bedient, damit im Zweifel die Rechtspopulisten stärkt, das stimmt. Da gibt es eine Arbeit von Werner Krause und Kollegen, die ist recht jung noch, also gerade erst erschienen. Die können das sozusagen für einen europäischen Vergleich zeigen, dass entweder, wenn die konservativen Parteien sich so positionieren, gar nichts passiert oder aber die Rechtspopulisten gewinnen, aber nicht die Konservativen. Ich finde, aus der Sicht von Friedrich Merz, jetzt sozusagen mal einen Schritt zurückgegangen, die eigene politische Haltung, wie auch immer die sei, außen vor gelassen, kann man tatsächlich nachvollziehen, dass Friedrich Merz folgende Strategie wohl gewählt hat, sozusagen sich vordergründig von der AfD abgrenzen, aber ihre Themen und Positionen abgraben und dadurch ihre Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen. Und das ergibt jetzt so aus einer Sicht der CDU ja irgendwie auch Sinn, dass man sagt, naja, wir müssen wieder konservativer werden. Die AfD bedient das, gerade in der Migrationspolitik, übrigens nicht nur da, sondern Friedrich Merz hat ja auch über Gender und über Cancel Culture gesprochen. Also all diese Talking Points, die von der AfD kommen. Und wir machen das jetzt auch. Und wir sind ja eigentlich das Original. Also es gibt ja auch, sage ich mal, eine rechtere CDU. Und die CDU hat ja immer so dieses Credo gehabt von Franz Josef Strauß, rechts von uns darf es keine Partei geben. Und das ergibt auch strategisch Sinn, das will man wieder aktivieren. Und das klappt aber nicht. Warum klappt das nicht? Ich glaube, da gibt es ein großes Missverständnis seitens der Union, so würde ich das interpretieren, nämlich man glaubt, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD rückgewinnbar wären. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang so ein bisschen über deren Einstellungen gesprochen. Und da habe ich schon gesagt, da spielt auch Demokratiepolitik eine Rolle. Und das taucht jetzt wieder auf. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind gekennzeichnet durch drei Einstellungen. Die sind nicht immer gleich verteilt, bei manchen ein bisschen stärker, bei manchen ein bisschen weniger, aber die unterscheiden die sehr stark von den Wählern und Wählern anderer Parteien. Und das ist einmal eine extrem starke Unzufriedenheit mit der Demokratie, so wie sie ist. Das ist das eine. Das zweite sind, ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD hat autoritäre Einstellungen, also die wollen eine starke Führungspersönlichkeit, die über alles schnell entscheiden kann. Und ein anderer Teil hat populistische Einstellungen, also die glauben, es gibt das wahre Volk, zu dem sie selber gehören. Das wird aber von denen da oben nicht mehr gehört, aber Demokratie muss sein, der Wille dieses wahren Volkes wird 1:1 umgesetzt. So. Und jetzt kommt noch was Interessantes dazu. Diejenigen, die populistisch eingestellt sind, sind nicht unbedingt autoritär eingestellt. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass diese beiden Einstellungen nicht miteinander korrelieren. Manche haben beide Einstellungen gleichzeitig, manche nur eine von beiden und ganz wenige haben gar keine. Das sind aber die bei der AfD, die kleinste Gruppe sind. Und es ist diese Einstellungen, oder sind diese Einstellungen zur Demokratie und dieses Idealbild von Gemeinwesen, sei es jetzt autoritär oder populistisch, dass diese Personen so schlecht holbar für die anderen Parteien macht, weil da ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber denen da oben mitschwingt. Und man kann sehen, dass diejenigen, die eher rechts eingestellt sind in der Migrationsfrage, aber noch ein hohes Vertrauen in die Demokratie haben, die wählen sowieso Union. Und diejenigen, die populistisch oder autoritär eingestellt sind und ein niedriges Vertrauen in Demokratie haben und rechts, die wählen AfD. Und die sind aber für die anderen Parteien eben nicht mehr holbar. Und dann noch ein Punkt, die Leute, die die AfD wählen, man spricht hier immer von Stammwählern und Wechselwählern. Ne? Also man wählt mal SPD und mal Grüne oder man wählt mal Union, mal FDP. Das gibt es bei der AfD in einem ganz geringen Maße nur. Ein ganz großer Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD sind Leute, die nicht bereit sind, irgendeine andere Partei als die AfD zu wählen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man innerhalb der oder unter politischen Strategen teilweise noch nicht so richtig hat nachvollziehen können. Und da werden, glaube ich, teilweise falsche Annahmen getroffen und daraufhin Strategien entwickelt. Und die funktionieren das dann nicht. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch anderswo.
Gut, TM, Ergänzung.
Ja, also ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt nicht direkt auf den Beitrag von Herrn Lewandowski zurückkomme. Aber ganz davor ist ganz oft der Begriff Brandmauer gefallen. Und ich möchte nur anfügen, dass ich das Gefühl habe, umso öfter man diesen Begriff verwendet und umso öfter dieser Begriff auch von Parteien wie der CDU verwendet und danach doch wieder wertlos gemacht wird, indem sie sich darüber hinwegsetzen, desto weniger Bedeutung erhält dieser Begriff und desto weniger Ansehen erhält dieser Begriff allgemein, weswegen man über den Sinn bzw. die Benutzung auch mal nachdenken sollte.
Oh, das passt so perfekt. Das passt so perfekt, weil ich auch was zum Begriff der Brandmauer sagen möchte. Ich komme aus einer Architektenfamilie. Wenn man sich überlegt, wann werden eigentlich Brandmauern zu welchem Zweck gebaut? Eine Brandmauer wird hochgezogen, wenn ein Haus gebaut wird. Wenn ein Haus gebaut wird, dann wird an der Außenseite des Hauses eine zusätzliche Mauerschicht mit hochgezogen, die verhindern soll, dass, wenn dann irgendwann ein anderes Haus daneben errichtet wird und es in dem Haus brennt, dass dann der Brand von einem zum anderen rüberwechselt. Das heißt, der Begriff der Brandmauer ist ein präventiver Begriff. Er wird aber hier, und das zeigt eigentlich die Hilflosigkeit, und da bin ich völlig bei dem, was Herr Lewandowski gesagt hat, das korrespondiert mit dem, was Sie jetzt als Inhalt dieser jüngeren Forschung erklärt haben. Es drückt sich darin aus, eine Hilflosigkeit, eine Symbolik, die so tut, als könne man durch diese Form der Abgrenzung und der im Grunde wäre ein Unvereinbarkeitsbeschluss oder Regime das Richtigere, dass man zu dieser Symbolik der Brandmauer greift, drückt mehr an Hilflosigkeit aus, als dass eine politisch tragfähige Strategie dahinter erkennbar wäre. Und deswegen, ich würde wirklich davon abraten, auch aus dem Grund, dass wenn man den Begriff verwendet und so tut, als hielte man sich daran und dann bei jeder übernächsten Gelegenheit bricht die sowieso nicht belastbare Brandmauer erst recht in sich zusammen, damit schädigt man die eigene Glaubwürdigkeit und die eigene Belastbarkeit. So, heißt damit höre ich auf, weil das ist der Punkt, den ich da machen würde. Brandmauer ist ein hilfloser, gefährlicher, unzutreffender Begriff, der eigentlich mehr zum Ausdruck bringt, die Hilflosigkeit derer, die denken, sie könnten daraus eine belastbare politische Plattform machen.
Dann ist für mich nur die Frage, und das vielleicht, bevor wir dann zur Schlussfrage kommen, so ein bisschen das, was mich immer noch im Raum ist, wie gehe ich jetzt damit um als Partei? Das mache ich jetzt zum Beispiel als CDU. Wir haben jetzt festgestellt, dass ja irgendwie das schwierig ist, da irgendwie künstlich eine Mauer aufzubauen. Es gibt eine gewisse Annäherungsprozesse, es gibt in der CDU auch genug, die sich für die Distanzierung aussprechen oder die deutlicher betonen. Man denke da auch an den Weg, den der in Schleswig-Holstein zum Beispiel gegangen wird und auch da formuliert werden. Deshalb ist die Frage schon nochmal von Relevanz, ganz konkret, wie quasi kann ich mich als Partei, besonders als konservative Partei gegenüber der AfD verhalten? Und meine ehrliche Antwort wäre nur, vielleicht ist dieser Begriff Brandmauer falsch, aber eigentlich dürfte es doch nur Abgrenzung sein. Was anderes darf doch nicht sein, oder? Also ich kann mich doch nicht hinstellen als konservative Partei und kann sagen, ja, sind Rechtsextreme, aber so what, sie bringen uns an die Macht. Also dann haben wir doch Situation, wie wir sie schon mal hatten. Weiß nicht, Herr Lewandowski, haben Sie eine Strategie? Wie sollte sich die CDU verhalten an der Stelle?
Also ich gehe in die gleiche Richtung. Die Zusammenarbeit mit der AfD halte ich auch für geschichtslos und auch, ich will das gar nicht als moralisches Argument verstanden wissen, sondern ich will das vor allem als Argument verstanden wissen, dass sich hier doch bestimmte Mechanismen der, ich will nicht sagen Machtergreifung, aber des sich Herantastens an die Macht solcher Parteien wiederholen, nämlich dieses langsame Einsickern in die Institutionen, unterstützt von den moderaten Konservativen. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass das hochproblematisch ist. Björn Höcke beispielsweise hat in einem Interview mit einem Portal in Thüringen neulich gesagt, sein Wahlziel sind 33%. Warum? Weil er sagt, dann hat er eine Sperrminorität in Thüringen und diese Sperr, also er meint natürlich 33% plus eine Stimme, aber so detailliert wollen wir es nicht sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er mitentscheiden kann darüber, wie das Verfassungsgericht in Thüringen besetzt wird und auch bei Verfassungsfragen in Thüringen mitentscheidet. Ich glaube, die AfD wird das machen, weil rechtspopulistische Parteien nehmen Verfassungen sehr ernst, aber eben in ihrem Sinne. Ich glaube, die Union oder konservative Parteien im Allgemeinen machen sich ein Problem, das sie gar nicht haben. weil sie müssen nicht auf diese Identitätsthemen in Anführungszeichen setzen. Die konservativen Parteien haben eine ganze Reihe von Themen. Also wenn sie noch Volksparteien sind, dann doch in dem Sinne, dass sie ein Portfolio an tragfähigen Themen haben in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, auch in der Klimapolitik. Und da muss man natürlich auch den anderen Parteien und den Unterstützern und Unterstützern der anderen Parteien oder auch der Gegner der Konservativen im Allgemeinen sagen, man muss die Konservativen natürlich auch ein Stück weit Konservative sein lassen. Also es bringt natürlich nichts jedes Mal, wenn konservative Parteien sich so zur Migration positionieren, wie man das selber nicht teilt, aber das dann dennoch in einer, sag ich mal, sprachlich auch moderaten Weise zu tun, sofort zu sagen, das ist das Gleiche, was die AfD macht, das ist eben auch nicht immer der Fall. Aber auf der anderen Seite haben eben die Konservativen auch die Möglichkeit, bestimmte andere Themen zu setzen, etwa in der Wirtschaftspolitik. Das liegt ja alles vor. Und Deutschland steht wirtschaftlich gerade ganz schlecht da. Ob das jetzt auf die Regierung zurückgeführt werden kann oder nicht, ist eine andere Frage. Aber da ist eine riesige Einflugschneise. Und Friedrich Merz, egal wie man zu ihm steht, der könnte sich, so wie er ist, als Typ mit seiner Biografie, könnte der sich wirklich hinstellen und genau darauf viel mehr gehen, macht er nicht. Er geht auf diese Identitätsthemen. Ich glaube, darin liegt ein großer Fehler. Und Parteien sind nicht einfach Getriebene von Themen, sondern Parteien haben Medienzugang. Parteien können Themen setzen. Und wenn Parteien Themen setzen, dann werden die auch gebracht. Vielleicht nicht jedes Thema riesengroß und skandalisiert, aber die haben schon die Möglichkeit, da auch hinzugehen und gehört zu werden. Und ich, aus meiner Sicht wird das sehr viel weniger genutzt, als es nötig wäre.
Ja, volle Zustimmung ist auch mein Bauchgefühl an der Stelle oder mein Gefühl, dass man da viel stärker auf eigene Themen setzen könnte. Und der Drang so ein bisschen, gerade bei Migration sieht man das so beispielhaft, diesem allgemein zu folgen, was man durch alle Parteien, SPD in Abstrichen, aber sonst fast überall feststellt, ist schon extrem.
Weil es wieder so gut, also ich bin neulich gebeten worden, Artikel zu schreiben zum Thema Streitkultur. Streitkultur im politischen Raum. Und da ist mir eingefallen, jetzt bin ich schon etwas älter und habe gedacht, wie sind politische Bewegungen in der Bundesrepublik eigentlich, wo waren sie erfolgreich? Das erfolgreichste Projekt war 69, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Und dann habe ich mir angeguckt, was war der Inhalt der Regierungserklärung und was war der Inhalt der Politik der nächsten 10 Jahre dieser sozialliberalen Koalition. Das war Streit, das war offener Streit hoch 3. Ja, so, die Überschrift dieses Artikels hieß dann für mich mehr Streitwagen. Was die und mehr Streitwagen bedeutet, und da bin ich komplett bei dem, Pierre, was du gesagt hast oder was Herr Lewandowski gesagt hat, die Parteien, egal jetzt, ob das die sogenannte Linke, die Parteien des linken und liberalen Blocks ist oder die Konservativen, sie haben die Chance und eigentlich die einzige Chance, in einen offenen, selbstbewussten Streit sich zu begeben gegen die Positionen einer Partei wie der AfD. Nicht populistisch ängstlich hinterherzulaufen, sondern eigene Positionen dagegen zu setzen. Wirklich mehr Streit wagen. Wenn das nicht passiert, kleiner Hinweis, Chantal Mouffe, die große belgische Politologin, hat vor über 15 Jahren hat sie in ihrer Schrift über das Politische hat sie geschrieben, da wo in einer Gesellschaft nicht mehr der fundamentale Streit erkennbar ist über politische Ausrichtungen, gewinnen die Populisten. Das hat sie vor fast 20 Jahren geschrieben und wir erkennen jetzt genau, wie richtig dieser Ansatz ist. Wir erleben im Moment ja, oh ja, die streiten sich so viel und Streit in der Ampel und das ist alles gar nicht gut und mehr Konsens. Das ist so verständlich, wie es falsch ist. Was wir brauchen, glaube ich, ist mehr qualifizierter politischer Streit um grundsätzliche Richtungen. Damit würde man auch, damit höre ich dann auf, diesem Argument, dieses scheiß Establishment, die sind ja sowieso alle gleich, ein Stück weit den Wind aus den Segeln nehmen. Aber das muss man machen.
TM, willst du noch mal kurz? Ich würde dann sonst zur Schlussfrage kommen.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ja auch, wenn man, sag ich mal, mit eigenen Positionen da reingeht oder mehr eigene Punkte anspricht, man auch die Rollenbildung verändert, weil dann werden vielleicht die eigenen Positionen eher angegangen von anderen Parteien und man kann sich verteidigen, was natürlich ein besseres Bild erzeugt bei der Wählerschaft, als wenn man immer nur derjenige ist, der zum Beispiel die AfD kritisiert und immer nur auf den Punkten, die die AfD vorgibt, rumreitet.
Was natürlich zu einer Streikkultur, die Hans sich da wünscht, dazugehören würde, ne? Und nicht immer, dazu wäre am Ende des Jahres, glaube ich, nochmal unsere Jahresrückblicksfolge kommen, wenn man halt immer dann gleich das Mantra, ja, das ist ja hier, ne, das ist die linke woke Ecke und das wollen wir nicht, versus zum Konservativ irgendwie dagegen setzt. Okay, ich würde vorschlagen, wir haben Herrn Lewandowski Zeit lange, lange überansprucht, aber eine Frage hätte ich noch, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit für uns haben und Ihrer Katze noch kurz ein paar Minuten Zeit geben. Vielleicht wäre es interessant, nochmal den Elefanten im Raum anzugehen. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben zuletzt in Folge 8, also das ist schon fast 2,5 Jahre her, haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen, AfD, Umgang AfD. Und eine Frage, die ich damals immer in den Raum geworfen habe, war die eines möglichen Parteienverbotsverfahrens. Und wir haben damals darüber gesprochen, naja, da war gerade so die Feststellung, ja, die AfD wird zum Prüfwahl und wie geht man damit um? Die Frage ist aktueller denn je, glaube ich, weil die AfD jetzt eine gewisse Größe erreicht hat, dass diese Minima, die der Europäische Gericht für Menschenrechte gesetzt hat, also die muss eine Relevanz haben, erreicht sind. Kann man sich drüber streiten, aber man könnte es zumindest annehmen. Und die Verfassung im Sinne ja auch der wehrhaften Demokratie uns diese Option noch bietet. Plus, ich will darauf verweisen, die Anstalt hat vor 2 Wochen da auch eine extra Sendung zugemacht, da nennt sich AfD und Klimageld. Liegt daran, dass nur kurze Passage zum Klimageld dabei ist, wo sie das diskutiert haben mit so einer fiktiven Gerichtsverhandlung, wo die Demokratie gegen den EU-Spitzenkandidaten der AfD quasi antritt. Deshalb auch die Frage in den Raum. Also, was würdet ihr sagen? Wäre ein Parteiverbotsverfahren unter der aktuellen Lage der AfD und der aktuellen Situation eine Option, die man quasi in den Raum werfen könnte, oder verbietet sich so eine Möglichkeit, weil es ja politisch wenig Erfolgsaussichten hätte? Und vielleicht, Herr Lewandowski, Sie können gleich Luft holen. Ich gebe den Ball erstmal an LB und JV.
Also als jemand, der die letzten Wochen die Volksverpetzer Unterschriftensammlung zu diesem Thema verfolgt hat. Also das, was die Argumentation, die die auf jeden Fall vorgelegt haben, lässt nahelegen, dass es eine Möglichkeit gäbe, die AfD zu verbieten. Es muss halt irgendwie in Gang gebracht werden, das vorzulegen. Es ist natürlich die Frage, wie die AfD das dann im Endeffekt instrumentalisiert, wenn sie dann verboten werden würde. Und ich denke, das könnte vielleicht das größte Problem sein, wenn jetzt die AfD das instrumentalisiert und dann bauen die sich irgendwie eine neue Partei am Ende, oder Anhänger von denen bauen eine neue Partei, die auch dieselbe Ansicht vertritt, haben wir halt auch nichts gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann am Ende für die Spitzenkandidaten möglich wäre, aber das ist auf jeden Fall das, was ich als Befürchtung sehe. Aber erstmal das, was Volksverpetzer so geschrieben hat, es wäre möglich. Das ist das, was ich da rausgenommen habe.
So, ich bin auch mal wieder da nach einem kleinen Standortswechsel. Also zu der Frage kann ich eigentlich nur sagen, also es gibt 2 Fälle, die wir beachten müssen. Und der eine ist, die AfD wird verboten. Dann sehe ich eben durchaus eine Chance, aber auch wieder negative Aspekte, weil klar, die ganzen Anhänger werden sich neu mobilisieren, mit ein bisschen Glück in kleinere Splittergruppen, die noch nicht mal über die 5% kommen. Aber da gibt es natürlich auch wieder ein Risiko. Und die andere Option wäre, die AfD durchläuft dieses Verfahren, wird aber am Ende dann so eingeschätzt, dass es eben nicht wird, also dass sie nicht verboten wird. Und dann haben wir natürlich die Spitze von dem Märtyrertum eben erreicht. Wir werden Parallelen sehen zu zum Beispiel Trump, der die 2 Impeachment-Verfahren eben überlebt hat, gewisserweise. Die AfD würde da durchaus ihren Profit draus schlagen können. Sie werden sagen, hier guckt mal, wir haben das Establishment überlebt. Nun ist es Zeit, das Establishment zu beseitigen. Sehr steile These, aber ich würde jetzt nicht sagen unwahrscheinlich. Und generell ist eben dieses Problem sehr groß, weil wir sehen, die AfD möchte eigentlich selber die AfD abschaffen, sondern die Demokratie abschaffen. Wäre natürlich schön, wenn die AfD sich selber abschaffen würde, aber passiert wahrscheinlich nicht. Und generell eben auch inhaltlich, es ist eine reine Shitshow. Wenn ich Zeit habe, später nochmal würde ich darauf zurückkommen, aber ich bezweifle es leider.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, rein inhaltlich her und von den Gründen ist es auf jeden Fall klar, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD, dass es an sich Sinn machen würde, weil ja ganz klar auf dem Tisch liegt, dass AfD auf jeden Fall eine in den Strukturen eindeutig eine rechtsextreme Partei ist. Ich glaube, das hinterfragt ja auch niemand. Aber was ich mir vielleicht eine Frage stelle, ist eher so die Frage, ob das wirklich was bringen würde. Weil natürlich, was man gerade jetzt auch gesehen hat, was RB ja auch schon gesagt hat, finde ich auch sehr gut gesagt hat, ist das mit diesen Abspaltungen, also dass quasi, wenn man jetzt den Weg des Verbotsverfahrens gehen würde, dann würden sich zwangsläufig irgendwelche Splittergruppen bilden von der AfD. Und die werden dann sicherlich auch irgendwann, werden vielleicht klein anfangen, aber sicherlich auch irgendwann dann mehr Erfolge aufweisen können. Das ist ja sehr, gerade das ist, finde ich, sehr gefährlich. Und da muss man sich dann auch wirklich hinter dem Hintergrund die Frage stellen, ob das wirklich so viel Sinn machen würde, so ein Verbotsverfahren. Also rein sachlich ist es auf jeden Fall der richtige Weg, ohne Frage. Aber vom Sinn her würde ich es vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Und um da vielleicht nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, ja, wir haben ja auch diesen sogenannten Flügel rund um Björn Höcke und Kalbitz und diese ganzen Politiker von der AfD, die ja auch alle eigentlich schon Faschisten sind, das darf man ja auch durchaus sagen. Und der Flügel, der wurde ja auch irgendwann mal aufgelöst. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber auf jeden Fall wurde der offiziell auch aufgelöst. Und wir haben ja trotzdem danach gesehen, dass gerade Björn Höcke und der Umkreis von Björn Höcke, dass gerade diese Personen trotzdem immer noch sehr populär in der AfD sind und sehr viel Mitsprachemöglichkeiten dort auch haben. Und also eine wirkliche Auflösung hat es da nie gegeben. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch befürchte, wenn es zu so einem Verbotsverfahren kommen würde, dass es bei anderen Abspaltungen von der AfD womöglich dasselbe sein wird.
Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, ich kann auch vor allem RB nur zustimmen. Ich finde dann halt auch, wenn sie zum Beispiel so ein Verfahren, sag ich mal in Anführungsstrichen, überstehen würden, dann könnten sie das ja nochmal mehr anbringen, dass sie die Richtigen seien und sich dann noch mehr darauf einbilden. Objektiv betrachtet ist ein Parteienverbot wirklich ein Parteienverbot. Sehr sinnvoll, wie die anderen auch schon gesagt haben. Ich finde halt, die AfD hat auch mal klein angefangen und wurde jetzt über die Jahre größer. Am Anfang hat man sie unterschätzt. Jetzt unterschätzt man sie nicht mehr, aber jetzt versucht man, sie halt zu unterbinden. Ich weiß nicht, ob die BürgerInnen, die sie auch wählen, dann einen anderen Zufluchtsort suchen und ob dann nochmal eine neue Partei gegründet werden würde, wenn die AfD verboten werden würde. Deswegen weiß ich nicht genau, wo das hinführen soll, wenn man die Partei verbietet. Deswegen sollte man da, glaube ich, einfach andere Wege finden, um erstmal die BürgerInnen, die sehr überzeugt von der Partei sind und diese Partei auch wählen, auf, beziehungsweise die auch erstmal konfrontieren, was sie wählen und dann vielleicht eine andere Möglichkeit finden, dass sie erstmal von den AfD-Gedanken, beziehungsweise dem Gedankengut sich anders positionieren und nicht so darauf beharren, um dann die AfD kleiner zu machen, weil Parteienverbot, weiß ich nicht, ob das bei den BürgerInnen nicht zu sehr einschlagen würde. Ich hoffe, das macht jetzt alles Sinn, weil es ist spät abends. Ich habe schon 25 Seiten heute gelesen. Ich bin durch, aber ja.
TM.
Eigentlich wollte ich genau auf den Punkt eingehen, weil wir haben ja angesprochen, dass ein Großteil der Wählerschaft der AfD sich mit keiner anderen Partei zufrieden geben würde, beziehungsweise schon sehr die Kernpunkte teilt. Und dementsprechend glaube ich sogar, dass dieses, wenn die AfD jetzt tatsächlich, wenn das funktionieren würde und die AfD würde aufgelöst werden, dass es tatsächlich schneller gehen würde, als man denkt, dass man da einfach eine eine Art Replikat hat, einfach nur unter anderem Namen und mit ein bisschen anderen Gesichtern vielleicht, und die fast exakt dasselbe Programm aufziehen, einfach weil die Menge an Leuten, die dahinter steht, immer noch riesengroß ist.
Herr B.?
Also die Sache, die JV vorhin gesagt hat zum Flügel. Ich würde sagen, der Flügel ist so eine eigene Sache. Also klar, sie ist Teil der AfD, sie ist ein sehr essentieller Teil der AfD, weil wir sehen, Björn Höcke hat mit maßgeblich eben zu der Linie der Partei eben beigetragen, eben, dass es sich in dieser eben nicht von dieser Anti-Europa-Haltung eben zu diesem wirklich, ich würde es mal fast ein bisschen Neofaschismus nennen, eben hin entwickelt hat. Und der Flügel, ich glaube, es war ja so, es wurde gesagt, der Flügel ist gesichert rechtsextrem. Und danach hieß es dann, dass eben die AfD irgendwelche Maßnahmen ergreift. Die Maßnahme war dann eben, den Flügel gewisserweise offiziell aufzulösen. Der existiert immer noch, alle Personen drin, außer Andreas Kalbitz. Und insbesondere Björn Höcke, der, glaube ich, so ziemlich die Schlüsselperson momentan in der AfD eigentlich ist, von der nicht Vorsitzender ist, aber der Schlimmste. Deswegen ist so, das war eine Scheinauflösung. Aber wenn wir jetzt wirklich von einer Verfolgung davon ausgehen, dass es wirklich zu einem Verbot kommt und damit dann eben ist die Frage, was sind die Konsequenzen, wenn man weiterhin eben diese Partei gewisserweise auslebt, weiter eben für diese Partei spricht, was sind die Konsequenzen? Theoretisch wäre es dann so, dass es durchaus eben die Möglichkeit gibt, dass die AfD, so wie sie war, nicht mehr existieren kann. Und dann kommen wir erst zu den anderen Szenarien. Also die Frage ist dann, ich glaube, die einzige andere Partei, die wirklich vom Verfassungsschutz verboten wurde, die mir persönlich gerade einfällt, ist die NPD auf Bundesebene.
Nein, und, die NPD wurde nicht verboten. Oder?
Nein.
Gibt's mehr? Es gab zwei Verbotsverfahren. Der erste ist gescheitert an den V-Leuten, die damals in der Partei waren. Und der zweite ist gescheitert genau unter dem Hintergrund, dass das Europäische Gericht für Menschenrechte festgelegt hat, es braucht eine gewisse Relevanz. Und die Relevanz hatte die Partei nicht mehr, weil sie unter 5% dahin gedümpelt ist. Ja. Und dann hat man gesagt, sie ist verfassungsfeindlich, aber sie ist zu wirkungsunmächtig. Und dann war quasi der Haken, den man entwickelt hat, diese Idee, dass man in die Parteienfinanzierung eingreifen kann. Das ist ein bisschen das Instrumentarium, was danach sich so ein bisschen entwickelt hat. Aber insofern, es wurde bisher nur die KPD und, korrigiert mich, SRP oder irgendeine Partei in Anfangszeiten.
SRP, Sozialistische Reichspartei.
Danke, Hans.
Die tatsächlich eine NS-Nachfolgeorganisation war. Genau,
also alles in Anfangszeiten der Republik und nicht mehr in den letzten Jahren. Genau.
Tut mir leid. Da muss ich mich entschuldigen für diese Falschaussage. Aber zumindest würde ich sagen, dass es durchaus einen Einfluss haben kann. Und das beste Szenario wäre dann, weil es wird definitiv die Möglichkeit geben, dass sich die Leute neu organisieren, wäre dann, dass es kleine, relevanzlose Splittergruppen sind. Und ja, dann, das reicht.
Ich würde den Ball gleich mal...
Aber woher weißt du, dass es Splittergruppen werden und nicht, dass es wieder einen Zusammenschluss gibt und dass es wieder so aufsteigen könnte?
Ich würde es daran festmachen. Ich weiß nicht, ich glaube, momentan wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es eine große Gruppe geben würde. Aber wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken, zum Beispiel in die Zeit, als Meuthen noch Vorsitzender war und dann eben nicht mehr war, würde ich sagen, es gibt durchaus noch differenzierte Gruppen, eben den wirklich extrem harten Kern, die richtig, richtig schlimmen Leute, eben um Björn Höcke rum, der Flügel oder inoffizieller Flügel würde ich es jetzt mal nennen, weil den gibt es ja leider. Ich glaube, die hätten auf jeden Fall ihr eigenes Ding gemacht und vielleicht die Gemäßigten eher hätten ihren eigenen Kurs gehabt, so in etwa AfD-Light. Aber es wäre nur eine Vermutung von mir gewesen. Aber du hast natürlich recht, es kann durchaus passieren, dass es sich eben auch in die andere Richtung entwickelt und wieder zu einer großen Partei. Also es ist ja alles nur theoretisches Rumgefasel gerade, aber...
trotzdem sehr wichtig.
Ja, ich würde gleich ML und JV euch beiden das Wort erteilen. Ich würde aber erstmal Herrn Lewandowski dazu holen. Weil wir über die Zeit lange hinaus sind und ich ihn nicht länger halten möchte, wenn er nicht unbedingt will. Aber vielleicht Ihre Abschlussposition. Nur zwei Sachen kurz noch mal vorab, bevor Sie gleich die ganze Luft holen. Ich will gerne mal verweisen, weil ja vom Volksverpetzer genannt worden ist, als diese Petition, der liegt ja quasi der Verfassungsblock dahinter, der Artikel von Gertrude Lübbe-Wolf, die sich dazu ja sehr intensiv geäußert hat und sehr lesenswert. Ich gehe hier nochmal drauf zurück, wenn Herr Lewandowski quasi seine Ausführungen gemacht hat, weil sie da sehr gut begründet, wie quasi diese Grundlage entsteht und was man wie machen könnte. Darauf sei nochmal kurz verwiesen, habe ich in den Shownotes schon verlinkt, sehr lesenswert Artikel, wenn es um die Frage geht, was ist da überhaupt möglich und wie und warum. Und so ein paar Schlüsse würde ich mir noch mal vorstellen, aber erstmal Herr Lewandowski, damit Sie nicht ewig länger halten müssen.
Nein, also die Sache ist, glaube ich, hier, dass alle Bedenken gerechtfertigt sind, man aber doch mit einer großen Unbekannten operiert. Man weiß nicht, was genau am Ende passieren wird, wenn die AfD tatsächlich verboten würde. Ich glaube, es gäbe einen großen Vorteil, nämlich den Entzug staatlicher Gelder. Fast 40% der Parteifinanzierung der AfD stammt von staatlichen Zuwendungen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass es wiederum auf dem Verfassungsblock, wir spielen, glaube ich, auf den gleichen Beitrag an, auch eine Überlegung dahin gibt, dass man nicht die Partei als Ganzes, sondern die extremsten Verbände verbieten kann. Und das ist eine, wie ich finde, so würde ich es zunächst mal nennen, interessante Variante, die vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg hätte. Denn, das muss man auch dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht ist mit Parteiverboten sehr zurückhaltend im Grunde genommen. Und das hat auch gute Gründe. Das muss auch, glaube ich, so sein. Das darf nicht zu freigebig sein. Und ich glaube, dass das, was ganz am Anfang von, ich glaube, RB war das, gesagt wurde zu diesem Punkt, beachtet werden muss. Würde die AfD nicht verboten, dann hätte sie einen gigantischen Sieg für sich errungen. Und ich glaube, das darf man da nicht außen vor lassen in der Betrachtung. Insofern finde ich das eine ganz charmante Variante. Denke mal, dass das eine Richtung ist, in die man denken könnte. Aber ich glaube, dass die anderen Parteien momentan auch eine relativ große Besorgnis haben, dass ein gescheitertes Verbot oder auch schon das lange Verfahren an sich die AfD doch stärken könnte.
Gut, Herr Lewandowski, wir wollen Sie nicht länger bei uns halten. Sie haben sich Ihren Abend verdient, Ihr Katze oder Kater, ich weiß nicht, was das ist. Die schreit wahrscheinlich schon.
Das ist eine Katze.
Okay, die schreit schon und möchte gefüttert werden oder was auch immer. Wir danken Ihnen auf alle Fälle erstmal recht herzlich, dass Sie bei uns waren und über die Zeiten sich für uns Zeit genommen haben. Das zweite Mal schon. Es war sehr angenehm. Herzlichen Dank.
Jederzeit wieder. Sehr, sehr schöne Diskussion mit Ihnen. Also vielen Dank. Tolles Projekt.
Dankeschön. Gut, Herr Lewandowski. Und ich würde quasi in die Runde nochmal zurückgehen. Jetzt kommt quasi mit ML die Gasthörerin. Ich bin gespannt, ob es mit dem Ton klappt. Sprich mal einfach.
Ja, hallo.
Ja, schön scharf.
Wundervoll. Also ich konnte mich jetzt ja die ganze Diskussion schön zurücklehnen und raushalten. Ich möchte aber nochmal besonders bezogen jetzt auf Ihre, letztliche Frage, Herr Kabisch, darauf eingehen, dass die Gesellschaft oder dass ich Angst davor habe, dass die Gesellschaft, wenn die AfD verboten wird, dass diese dann total frustriert und wütend reagiert, weil die AfD ist ja erstmal eine demokratisch gewählte Partei, die auch eine große Wählerschaft hat mittlerweile. Und wenn wir jetzt anfangen oder wenn die Partei im Prinzip verboten werden würde in dem Sinne, dann denke ich, dass bezogen auf die Demokratie, die wir in Deutschland haben und auch bezogen auf unsere momentane politische Lage, die Menschen besonders wütend reagieren und sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie dann keine Partei mehr haben, die ihre Interessen, die sie ja, wie schon mehrmals im Podcast jetzt festgestellt, die sie teilen, dass sie sich einfach nicht mehr vertreten fühlen in unserer Demokratie und als Lösungsvorschlag. Wir haben jetzt ganz oft Merz angesprochen und seine Zahnarztaussage, das hat er im Welt-TV, Welt-Talk hat er diese gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, aber da war auch eine Meinungsforscherin dabei, Frau Mitze, wenn ich mich nicht irre, und die hat ganz oft daran appelliert und sehr oft zum Ausdruck gebracht, dass die Leute klare Lösungsvorschläge sehen wollen und einen Ausblick haben wollen darauf, wie auf Krisen, auf diese politischen Fragen, die wir momentan haben, einfach reagiert wird. Und ich denke, dass man daran arbeiten muss als Partei, ja, einfach klar zu sein, weil das kann die AfD jetzt natürlich sehr gut. Als Opposition kann sie erstmal mit allen möglichen Sachen um sich werfen und sich erstmal gegen alles stellen. Und wenn du dir dann als Einzelperson denkst, ich bin auch dagegen, dann stellst du dich natürlich zu denen. Ja, das war's.
Ja, also du spielst ja ein bisschen darauf an, dass quasi da immer noch eine Wählerschaft und damit ein Teil der Gesellschaft repräsentiert wird, der natürlich nicht verschwindet mit seinen Einstellungen und Positionen, nur weil eine Partei verschwindet. Das ist ja völlig klar. Es war bei der NPD auch schon so ein Argument, da waren natürlich die Zahlen geringere, ne? Wir hatten natürlich auch mal NPD auf Landesebene und die Republikaner auch auf Landesebene entsprechend, in Parlamenten ja aber nicht auf Bundesebene. Völlig richtig. Ich würde mal sagen, dieser Artikel von der Lübbe Wolf, die war auch mal Verfassungsrichterin, ist sehr lesenswert, weil sie das ein bisschen abwägt, wie gesagt, und sie deutlich macht, dass sie aus ihrer Sicht ein Parteienverbotsverfahren erfolgreich wäre. Das macht sie schon deutlich in dem Artikel, weil sie einfach sagt, die Potenzialität ist da, also ist quasi groß genug, und sie zitiert ein früheres Urteil des Verfassungsgerichts, wo explizit diese alte Maxime drinsteht, während den Anfängen. Also man kann quasi nicht argumentieren, dass aktuell vielleicht noch nicht alle Teile der Partei rechtsextrem genug wären, sondern man könnte entsprechend durchaus von ausgehen, dass das erfolgreich wäre. Also sie geht davon schon aus, sieht aber auch das Problem, und das ist vielleicht, was du gerade meinst, ML, dass man also Teile der Gesellschaft hat, die damit ausgeschlossen werden würden oder die man was von die, sie nennt es im Prinzip, Demokratievertrauen würde sinken, das ist ihr Wortlaut. Und sie schlägt tatsächlich vor, wie Herr Lewandowski es gerade gesagt hat, Teile der AfD, also Verbände nur zu verbieten, quasi Verbandsverbotsverfahren zu machen, und ihre zweite Vorstellung ist, über die Grundrechtsverwirkung, Artikel 18 zu gehen, in der steht, wenn Personen sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen, können gewisse Grundrechte, zum Beispiel eben das Möglichkeit vor Personen zu reden, eingeschränkt werden. Das ist ihr Vorschlag, wie sich wehrhafte Demokratie dagegen stellen würde. Ich will nochmal ganz kurz aus meiner Sicht sagen, man kann alles abwägen, wie man möchte. Ich sehe nur eine gewisse Gefahr, dass man eine rechtsextreme Partei hat, bei all den gesellschaftlichen Hintergründen, die immer größer und größer wird, und man die Möglichkeiten, die Verfassung nämlich sieht, sich dagegen zu wehren, zu spät zieht oder dann zieht, wenn es nicht mehr möglich ist. Und das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe, weil es eben nicht mehr alles rational zu erklären ist. Aber das war nur mein Gedanke. EZ, du kannst gerne noch ergänzen, dann würde ich an Hans den Ball vielleicht nochmal spielen. Deine Position würde mich einfach interessieren zu der Frage. Und dann würde ich gerne das AfD-Thema so ein bisschen schließen und nochmal ganz kurz den Blick Richtung Hessen. Wir machen es kurz. Hessen und Bayern werfen. Etc.
Wenn man das Verbandsverbot aber betrachtet, ist das ja, also es wird nicht so sein wie das Verbot des Flügels, aber da frage ich mich dann auch, ob das wieder so ein Scheinverbot in Anführungsstrichen ist, was RB ja vorhin schon angesprochen hat, und ob das dann wirklich den Sinn erreicht, den es erreichen soll. Und außerdem weiß ich nicht, wenn die Partei komplett verboten werden würde, ob nicht auch die Wahlbeteiligung wieder sinken würden, weil die Menschen im Moment auch, das ist jetzt schon mal auf Bayern und Hessen bezogen, manche wissen gar nicht mehr, was sie wählen sollen, oder wenn sie eher wählen, dann AfD, aber also im Moment ist auch eine ganz große Unsicherheit einfach in der Gesellschaft, und ich weiß nicht, was das dann für Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn die AfD komplett verboten werden würde, dass das auch eine große,
großen Frust.
Ja, genau, großen Frust auslösen würde und dadurch auch die Wahlbeteiligung sinken würde.
Abi?
Ich hätte noch mal eine allgemeine Frage. Richtet sich ein Verbandsverbotsverfahren, tolles Wort übrigens, richtet sich das, also kann man dann sagen, dass zum Beispiel Landesverbände verboten werden oder eher nur so etwa kleinere innere Gruppen in einer Partei? Weil ich weiß jetzt nicht persönlich, geht das oder kann man, gibt es da überhaupt diese Gruppen in der AfD, die man so voneinander abtrennen kann?
Also dass sie, ja, man muss den Artikel dazu lesen. Also das ist nicht zu nicht verwechseln. Das hat nichts mit dem Innenministerurteil zu tun. Also Innenminister können ja Vereine, die gegen die demokratische Grundordnung verstoßen, verbieten. Das hat man, also einfach verbieten per Beschluss. Das hat man ja sehr häufig bei so Rockerverbänden und sowas. Das meint es nicht, sondern es geht tatsächlich über Artikel 21 Absatz 3. Letztlich also das Parteienverbotsverfahren, was man auch anwenden kann, auf, nicht auf die ganze Partei, sondern auf quasi Landesverbände der Parteien. Und ihr Vorschlag ist eben zum Beispiel Thüringen, Sachsen, Brandenburg, also fast alle Ostverbände quasi, wo die unter dem Blick des Verfassungsschutzes stehen, die nachweislich als Verdachtsfall gelten oder bewiesener Verdachtsfall sind, die quasi zu nehmen. Das geht wohl, wurde noch nie gemacht, ist aber nach ihrer Auffassung, jetzt gehen wir mal davon aus, Verfassungsrechtlerin und als Verfassungsrichterin wird sie es wissen, auf der Grundlage quasi möglich, ein Verbotsverfahren zu machen, was aber dann genauso wäre wie ein normales Verbotsverfahren. Also es müsste beantragt werden beim Bundesverfassungsgericht durch einen der Institutionen und dann wird es genauso geprüft. So wäre quasi der Hintergrund.
Ja. Ja, sich auch dieselbe Problematik einfach, dass eben, wenn man es gezielt in den Ostländern machen würde, glaube ich, würde auch wieder die Ost-West-Diskrepanz wieder anfangen, eben wichtiger zu werden für viele Leute, die sowieso schon extrem großen Anteil eben in der AfD-Wählerschaft in den ehemaligen DDR-Bund, also in den ehemaligen Ostbundesländern eben schon besteht. Und ich glaube, das würde dadurch sich nur noch verschlimmern und dadurch hätten wir dann noch mehr Leute, die eben aus Frust sagen, noch was Extremeres. So lange, bis es eben das Verbotsverfahren nicht schnell genug passiert oder bis man eben die Judikative außer Gefecht setzen kann.
Ja.
Und da gibt es ja auch genügend Gedankenexperimente mit, was passiert, wenn die AfD an die Macht kommt in irgendeinem Bundesland. Gibt es tolle Videos so.
Ja, ja, macht die Anstalt by the way auch. Die stellt dann dar, was man quasi, wie man das Verfassungsgericht umändern könnte. Insofern ist das gar nicht so unrealistisch. So, TM nochmal ganz kurz und dann hat Hans wirklich das Schlusswort dafür, damit wir noch einen kurzen Schwenker Richtung Bayern heiß machen können.
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass...
Sorry? Ja. Herr Kavisch, ja? Das mit dem Schwenker erzählen Sie seit fast 40 Minuten.
Nö, das erste Mal vor 20. Aber ist okay, ja, alles gut. Es tut mir leid.
Ich möchte nur kurz sagen, dass wenn man die AfD versuchen würde zu verbieten, beziehungsweise das machen würde, ist auch die Frage, wie die gesamteuropäische Reaktion ausfiele, weil wir haben ja in Gesamteuropa einen Rechtsdruck und dementsprechend wäre die Frage, wie dann die Regierungen anderer Länder, beziehungsweise die Parteien in anderen Ländern darauf reagieren würden.
Ja, wäre mir egal, aber du hast völlig recht, natürlich wird es Bedeutung haben, ganz Europa. So Hans, jetzt interessiert mich deine Meinung.
Ja, man soll sich doch bitte mal angucken, das sage ich mit allem Respekt vor einer ehemaligen Verfassungsrichterin, wie hoch die Hürden sind für ein Parteienverbot. Die sind wirklich extrem hoch. Und es reicht zum Beispiel nicht, dass man feststellt, eine Partei hat verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Das ist überhaupt noch nicht ausreichend, um ein Verbot der Gesamtpartei auszusprechen. Also Ich habe so, das als Nichtjurist habe ich das Gefühl, wer heute ein Verbot der AfD insgesamt beantragen würde, würde wahrscheinlich ein Urteil bekommen des Bundesverfassungsgerichts, das kein Verbot bedeuten würde. Und das wäre sozusagen Worst Case. Selbst wenn ein Verbot ausgesprochen würde, was bedeutet das? Ihr habt schon darauf hingewiesen, dass Einstellungen von Menschen sich nicht vom Bundesverfassungsgericht verbieten lassen. Die organisieren sich dann eben anders. Historisches Beispiel, das haben wir erlebt bei einem der beiden bisher ausgesprochenen Parteienverbote. 1956 wurde die KPD verboten, Kommunistische Partei Deutschlands. 1968 wurde die Deutsche Kommunistische Partei gegründet. Das wurde akzeptiert, politisch und juristisch. Die Personen darin waren zum hohen Anteil deckungsgleich. Die, ich sage es jetzt mal, Ideologie oder die politische Zielsetzung war ein bisschen geschickter formuliert, aber inhaltlich so wesentlich anders nicht. Ich denke, wir würden etwas Ähnliches bei einem AfD-Verbot, jedenfalls als Komplettpartei, erleben. Diese beiden Risiken sehe ich. Und als dritten Punkt, für mich ist, das habe ich vorhin schon angedeutet, die Stärke und die wachsende Stärke und der Zuspruch für die AfD ist ganz wesentlich ein Ausdruck des Versagens der anderen Parteien und der Politik in diesem Land. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn die anderen Parteien auf dieses Versagen reagieren und die Politik betreiben, die in einer klaren Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und faschistoiden Tendenzen notwendig ist, dann glaube ich, dass in einer solchen Auseinandersetzung, man holt die Leute nicht zurück von der AfD, aber man kann deutliche, sehr deutliche Mehrheiten gegen die konstituieren durch politische Arbeit. Das würde ich für den richtigeren Weg ansehen. Was ich mir vorstellen kann, und da bin ich auch bei dem, was schon gesagt wurde, wenn man Verbote für einzelne bestimmte Verbände, Organisationen mit einer gewissen Erfolgsaussicht erwirken könnte, damit könnte ich mich, da muss ich nur drüber nachdenken, aber damit könnte ich mich vielleicht anfreunden, das könnte ich für richtig halten, aber sozusagen jetzt zu sagen, diese AfD, huch Gott, die ist so stark geworden, die ist so gefährlich, dann versuchen wir mal, sie zu verbieten. Das ist, endet, glaube ich, in einer politischen Niederlage.
Ach, ich... Zwei Punkte, also dann doch nochmal. Also erstens, dass du da sagst, die Partei ist nicht... Es gibt große Hürden, das stimmt. Wenn ich jetzt ihren Artikel zitiere. Sie sagt, es müssen konkrete, sie zitiert ja teilweise Urteile, konkrete Anhaltspunkte von Gewicht erscheinen lassen, dass die Partei in ihrem verfassungsfeindlichen Handeln, Zitat, erfolgreich sein kann. Eine Partei muss, um verboten werden zu können, über, Zitat, hinreichende Wirkungsmöglichkeiten verfügen, die, Zitat, ein Erreichen der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtlos erscheinen lassen. So, das ist die sogenannte Potenzialität. Und da sagt sie, das ist bei der NPD nicht der Fall gewesen, ist es bei der AfD aufgrund der Größe und der Möglichkeiten schon, zumindest in Teilverbänden. Deshalb also, ob die Grundlagen nicht da sind, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Und dann, so sehr ich dein Argument unterstützen würde, dass man eine politische Antwort darauf hin müsste und so sehr die Parteien eine Antwort darauf hin müssten, so sehr glaube ich daran nicht. Also nach der Diskussion, die wir heute geführt haben, noch weniger. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade die CDU wäre doch das diejenige, die da Antworten darauf hin müsste, aufgrund dessen, weil sie ja als konservative Partei ähnliche Wählerklientel bedient. Und die macht's doch nicht, sondern sie kopiert sich. Und ich bin mir nicht sicher, also ich würde es gerne so wünschen, wie du es sagst, aber ich bin mir nicht sicher und so ein bisschen, wenn ich so historische Vergleiche setze, hat man auch gesagt, man muss NSDAP politisch besiegen. Aber dann hat man sie nicht besiegt und sie hat die Macht übernommen. Nicht, dass ich dieses schlimme Bild jetzt malen möchte. So weit sind wir ja Gott sei Dank nicht. Und haben andere Möglichkeiten, aber ein bisschen Sorgen bereitet es mir schon.
Natürlich bereitet mir das Sorgen. Das ist ja auch keine, die Position, die ich da habe, das ist keine 99-1% Position, sondern es ist vielleicht eine, sagen wir mal, 55-45. Also diese Sorgenanteile habe ich natürlich auch. Aber alleine, wenn wir bei dem Punkt sind, Verbotsvoraussetzung ist, du hast ja sozusagen die Möglichkeit und die Relevanz genannt, ja, es muss aber auch erstmal die klare Absicht erkennbar sein in dieser Partei, in ihrem Handeln und ihrer Programmatik, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung Abschaffung zerstören will. Ich bin mir nicht sicher, dass welcher Senat auch immer des Bundesverfassungsgerichts, dass bei der AfD-Programmatik, die wir jetzt haben und ihrem politischen Handeln, dass da festgestellt werden würde, ja, das zielt darauf ab, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung in ihren wesentlichen Punkten abschaffen und zerstören wollen. Das sehe ich nicht mit einer aus meiner Sicht notwendigen, für einen Verbotsantrag notwendigen Sicherheit. Das ist mein Bedenken.
Ja, teile ich, verstehe ich komplett. Ich bin mir halt nur nicht sicher, wie groß Potenziale sind. Aber wir lassen es bei der Stelle, vielleicht kommen wir auf anderer Stelle nochmal zurück. Wir haben ja gesehen, die Frage wiederholt sich ja schon in unserer Geschichte. Insofern passt das ja vielleicht. Ja, und dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt kommt's wieder, LZ. Jetzt kommt der kurze Schwenk. Ich halte es wirklich kurz. Zur Wahl in Hessen und Bayern. Wir haben darüber ja heute auch schon mehrfach gesprochen. Wir wollen es auch nicht länger bauen, als das notwendig ist. Bietet sich deshalb an, weil wir da zwei Landtagswahlen hatten mit entsprechenden Ergebnissen. In Hessen hat sich ja die CDU durchgesetzt, Boris Rhein 34% und auch klarer Wahlsieger. Gleichwohl die anderen Parteien sehr gleich aufliegen, die AfD mit 18,4 dann noch als zweitstärkste Kraft. Und über Bayern hatten wir letztes Mal ja gesprochen, die Besonderheiten von Bayern, die CSU mit 37%, zwar vermeintlicher Wahlsieger, aber mit einem der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahre. Und auch die Freien Wähler haben dazu gewonnen, trotz des Skandals, den wir letztes Mal besprochen hatten. Insofern ist vielleicht so die Frage, und ich würde es bei der Frage auch einfach belassen, wenn wir auf die beiden Wahlen schauen, was sind quasi für euch so ein bisschen die, ja, die Schlüsse, die wir daraus ziehen? Also was macht das quasi mit dem, mit den Ampelparteien, mit der Regierung auf Bundesebene? Welche Rolle spielt es für die, besonders für die FDP? Und zeigt die Wahl so ein bisschen als zweiter Aspekt, tja, zeigt die Wahl so ein bisschen, dass das Skandal um die Freien Wähler, ob das ja irgendwie noch wahlentscheidend sein kann in der Zukunft, als kleiner Vorausblick vielleicht auf das, was uns in den nächsten Wahlen hier im Osten erwarten kann. TM, du kannst gerne starten.
Also zuallererst möchte ich mal sagen, dass ich glaube, dass die Freien Wähler sogar wegen des Skandals Wählerstimmen dazu gewonnen haben. Darüber hinaus denke ich auch, ich muss nämlich gleich los, dass die Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben, einen starken Schwenk in die Richtung darstellen, die wir wahrscheinlich auch bei den nächsten Wahlen in den Bundesländern auch hier im Osten sehen werden nächstes Jahr. Ich fürchte, das ist ein Bild, das sich nur noch viel stärker mit noch viel mehr AfD-Wählerstimmen nächstes Jahr abzeichnen wird. Die Frage ist, wie man darauf reagiert. Und ich denke auch, dass die aktuelle Regierung da einfach ein bisschen die Hände gebunden hat, weil sie aus ihrer jetzigen Position heraus kaum noch Möglichkeiten hat, sage ich mal, Wählerstimmen zu generieren. Einfach weil der Zuspruch zu CDU bzw. AfD viel zu groß geworden ist und jetzt erstmal sozusagen ein bisschen Zeit ins Land gehen muss, damit sich da was ändern kann. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme und mach mich dann mal auf den Weg zur Schule.
Mach mal, viel Spaß in Neuseeland. Genieß den Tag. Danke dir. Abby.
Ja, also ich denke, weil sie ja auch die Ampelparteien angesprochen haben, was man auf jeden Fall rauslesen kann, ist, alle wurden durchgängig abgestraft. Die FDP, die in Bayern an der 5%-Hürde gekratzt hat und dann doch nur bei 3% blieb und in Hessen gerade so ihre 5% hat. Ich finde es halt vor allen Dingen auch, das sieht man in Hessen, wenn man sich die Wahlergebnisse der Grünen und der SPD gut anschaut und dann halt diese Rechnung hat, wie viel haben sie verloren. Die Grünen haben 5% verloren, die SPD hat 4,7% verloren an Wählerstimmen und ich würde gut darauf wetten, dass die Wählerstimmen der SPD dann bei der CDU gelandet sind. Also die Ampelparteien müssen sich wirklich ein bisschen Gedanken machen und vor allen Dingen die FDP sollte vielleicht mal überlegen, ob es so klug ist, mit seinen Koalitionspartnern so zu streiten, als ob man 60 Jahre Ehe hinter sich hat. Also das ist gruselig und ich denke, das ist das, was man aus der Wahl mitnehmen sollte. Ansonsten hat mich die Wahl die Wochen danach immer sehr traurig gemacht, wenn ich dran denken musste, weil das halt echt nicht wirklich ein schönes Ergebnis ist. 18% für die AfD ist einfach gruselig.
Na, LZ, willst du auch eine schöne Metapher
ja,
bauen?
Ja, ich will. Das Mikro, beziehungsweise der Laptop wollte nicht, wie ich wollte. Ja. Dem ist es auch schon zu spät. Der weiß, dass er morgen um 5.30 Uhr aufstehen muss. Nein, Spaß. Ich muss morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Das ist viel zu früh, weil ich die letzten Tage erst um 9 aufgestanden bin. Aber egal. Das ist egal. Wir reden jetzt wieder über die Wahlen. Genau. Es ist halt so, dass ich finde, dass die FDP ihre Strafe gut bekommen hat. Ich finde aber dadurch, dass sie in der Regierung aktuell so eine Blockierungsrolle hat für viele Sachen, die man nach außen vielleicht nicht immer so sehr wahrnimmt, wurden die Grünen und die SPD dafür zusätzlich noch in Anführungsstrichen abgestraft. Man merkt, dass ein Unmut gegenüber der Ampel vorhanden ist, aber ich finde halt, dass nicht alle Parteien treffen sollte. Und es wurden viele Sachen angesprochen, es werden viele Sachen auch auf den Weg gebracht. Ich finde es schade, dass man das nicht noch sieht und das ins Verhältnis setzt. Genau, den Erfolg der Freien Wähler, Dazu kann ich gar nicht wirklich was sagen, weil ich mich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt habe, außer das Wahlergebnis zu sehen. Mich hat tatsächlich auch nicht überrascht, dass die AfD so viel Zustimmung bekommen hat, weil in den Wochen davor ja schon gewisse Wahlumfragen gemacht wurden und die AfD da ja immer eine prozentuale Steigerung pro Woche hatte. Das jetzt die ersten Wahlen waren. Das praktisch einfach nur das Bild abgezeichnet hat, was in den letzten Wochen seit dem Sommer entstanden ist. Leider. Aber so ist es halt. Damit müssen wir jetzt umgehen. Und ich hoffe sehr, dass die SPD, die Grüne und die FDP, vor allem auch die FDP, vielleicht den Denkzettel bekommen hat, dass sie vielleicht in der Regierung nicht so die Blockierungsrolle spielen sollte, bekommen hat und dass die Ampel sich jetzt nochmal andere Gedanken macht und über bestimmte Sachen nachdenkt, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen und das dann hoffentlich bis nächstes Jahr besser kommuniziert bekommen, sodass die Wahlergebnisse schon nächstes Jahr anders aussehen, woran ich noch nicht wirklich glaube, aber man kann ja mal positiv denken.
Also ich sehe das auf jeden Fall genauso wie alle anderen auch. Gerade auch die FDP, finde ich, da sieht man jetzt nochmal deutlicher als je zuvor, dass die Strategie der FDP quasi dieses Blockieren, ständig sich mit allen anderen streiten, aber selbst nicht wirklich was dabei rausbringen. Das kann auf Dauer nicht aufgehen, das hat man ja gerade jetzt bei den Wahlen nochmal gesehen. Aber ich würde vielleicht nochmal so einen anderen Punkt nennen, was mich jetzt nochmal gerade bei der Bayernwahl wirklich sehr, ja, ich muss fast schon sagen, schockiert hat, ist einfach, dass Bayern so als Bundesland, dass dort eine extrem festgefahrene rechte Einstellung bei vielen Menschen gibt, dass diese Wahl einfach gezeigt hat, dass Bayern wirklich, also dass wirklich ein sehr, dass Bayern sehr rechts gewählt hat, das muss man einfach so sagen. Gerade mit den AfD ist ja klar, aber auch Freie Wähler ist ja wirklich schockierend, was die da für Umfragewerte haben und die Freien Wähler sind ja auch wirklich durch und durch eine rechte Partei, das kann man auch nicht anders sagen. Und das ist halt so ein bisschen dann, was sich in Bayern zeigt, meiner Meinung nach, dass die anderen Parteien, also gerade auch Grüne und SPD, wobei die Grünen ja noch gerade so ein bisschen besser davon gekommen sind jetzt als die SPD, sage ich mal, aber alle diese Parteien, also Grüne, SPD, FDP, die müssen zwangsläufig irgendwann mal irgendwelche neuen Strategien fahren, um da die Menschen besser anzusprechen. Weil ich finde, dass das, also so wie sie es jetzt machen, scheint es nicht zu funktionieren, weil sie auch einfach irgendwie, also es gibt kaum Möglichkeiten, also kaum Durchkommöglichkeiten für sie quasi, also kaum irgendwelchen Platz, wo sie quasi durchkommen können und gegen die anderen Parteien sich auch behaupten können, weil einfach eine so festgefahrene AfD, CSU und Freie Wähler, Wählerschaft dort vorhanden ist in Bayern. Das macht es den anderen Parteien extrem schwer. Und da muss man sich doch gerade deswegen müssen diese Parteien, also vor allem Grüne, aber auch SPD gerade in Bayern, sollten sich doch endlich mal anpassen und auch mal die Realitäten erkennen und das besser lösen, dass sie wieder mehr Menschen und besser erreichen. Das machen sie, finde ich, momentan wirklich gar nicht gut, beziehungsweise sehr schwach.
Wie ich schon meiner Gastmutter gesagt habe, Bayern ist so das deutsche Texas, also da schwimmen die Fische auch in die falsche Richtung gefühlt. Ich würde mal zwei Sachen sagen, also oder wahrscheinlich werden es mehr, aber naja. Zunächst das mit der FDP. Also ich persönlich, jetzt kommt wahrscheinlich sogar eine Überraschung für viele, ich finde es tatsächlich sehr schade, dass die FDP eben so stark an eben gekämpft hat, um überhaupt da zu sein und teilweise auch nicht da ist, eben in diesen Parlamenten, weil die Sache, die wir jetzt da eben sehen, ist, es fehlt gewisserweise ein Player, der eben auf der Bundesebene durchaus, also sehr wichtig, wahrscheinlich zu wichtig, aber naja, das sei mal dahingestellt. Im Endeffekt bin ich immer noch ein großer Fan davon. Ich gebe lieber meine 5% an die FDP ab, als an die Freien Wähler, die CDU oder die AfD insbesondere. Weil ich finde, das sind alles Parteien, die sind einfach peinlich inhaltlich. Und da ist die FDP im Vergleich schon besser.
Und aber das Ganze ist eben aus dieser Debatte rausgekommen, um auf den Ehepaarvergleich von LB zurückzukommen, dass eben die Koalition sich komplett zerstritten hat öffentlich. Und da würde ich als Problemlösung für diese eben nahelegen, dass man vielleicht eher das Ehepaar sein soll, was eigentlich was sehr viel Streit hat in der Beziehung, aber den Schein so in etwa behält nach außen, dass es eben dem Kind besser geht mit dem Ganzen. Und dass man sich nicht öffentlich zerfleischt, sondern wenn überhaupt nur in inneren Sitzungen. Und generell, also die Sache mit den Freien Wählern in Bayern ist so, das habe ich auch schon letztes Mal formuliert, als wir darüber geredet haben, es ist einfach nur peinlich, dass wirklich die Freien Wähler durch so eine Aktion 4% dazu gewonnen haben. Da denke ich mir so, Bayern ist so ist wirklich bescheuert ein bisschen. Tut mir leid an alle Bayern, die nicht die Freien Wähler gewählt haben. Und das Ganze zeigt einfach nur, dass dass viele Leute einfach nur sagen mittlerweile, dass eben die Medien, die freien Medien, diesmal nicht die Staatsmedien, ich habe nicht das gemerkt, was Sans gesagt hat, dass die eben so in etwa sich nur Opfer aussuchen, die wollen alle anderen klein halten. Und deswegen glaube ich, dadurch haben sehr viele Leute eben sich dazu entschieden, den armen, angeprangerten Hubert Aiwanger zu wählen, was einfach eine komplett bedepperte Idee ist, meiner Meinung nach, aber jeder darf machen, was er will. Dafür gibt es ja zum Glück Demokratie. Und generell, diese ganzen Landtagswahlen habe ich nicht so sehr mitbekommen, weil in dem Moment, als gewählt wurde, war ich im Flieger nach Neuseeland und dann das Erste, woran ich mich erinnern kann, zu den Wahlergebnissen, war dann, dass mein Schulleiter, der eben begleitend mit dabei ist, dann in der Biosicherheitsschlange stand und dann erzählt hat, dass die AfD 18% in, war es Bayern oder, nee, das war Hessen, oder?
Hessen. Hessen, ja.
Ja, in Hessen bekommen hat, da habe ich mir auch so gedacht, okay, das war's dann so mit der Demokratie, langsam verabschiedet sie sich wirklich. Und ja, generell einfach der Fakt, dass die AfD in etwa fortschrittlichen westlichen Bundesländern eben solche Erfolge auch feiern, zeigt, dass es nicht nur ein Problem des Ostens ist, sondern ein ganzes Problem in ganz Deutschland und dass man deswegen wirklich was unternehmen muss. Aber das Ganze haben wir, glaube ich, schon im letzten Blog sehr gut thematisiert. Und deswegen bedanke ich mich heute für die wundervolle Runde. Ich glaube, das war es dann so mit meinem letzten Wort für heute. Und hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Wenn RB nur zwei Dinge ansprechen will, dann redet er 6 Minuten. So kennen wir dich, so lieben wir dich, auch aus Neuseeland. Schön, dass du dich am frühen Morgen zugeschaltet hast. Mein Gott, meine Stimme versagt. AZ.
Ich finde es schade, dass immer noch dieses Ost-West-Ding jetzt nochmal angeprangert wurde, auch vor allem im Zusammenhang mit den Wahlen, weil es ist ein Deutschland, klar, es gibt die 5 in Anführungsstrichen 9 Bundesländer, aber die 9 Bundesländer sind auch nicht mehr neu. Also das ist halt eine Problematik, die immer noch besteht, aber ich finde es einfach schade, dass sie immer wieder in den Vordergrund rückt. Zum Thema Bayern. Bayern möchte immer eine Sonderrolle haben, habe ich zumindest das Gefühl. Und das ist, finde ich, ganz gut, spiegelt sich das dann auch im Wahlergebnis wieder. Ich finde, Bayern wird immer sehr, sehr konservativ, aber schon immer. Und diese Sonderrolle, keine Ahnung, wie das ist, haben sich die Freien Wähler jetzt sozusagen wieder rausgenommen. Also ich finde, das spiegelt halt einfach so, klar, es sind teilweise Vorurteile, aber man sieht auch Sachen, zum Beispiel mit den Schulferien. Alle wechseln ihre Schulferien, außer Bayern. Bayern muss immer im August und Baden-Württemberg, ja, tut mir leid, die müssen immer den ganzen Augustferien haben und bis Mitte September. Und im Mitte September scheint nicht immer noch die Sonne, dieses Jahr schon, aber ich habe da Familie und es war teilweise schwierig, weil wir nur eine Woche Überschneidung hatten, irgendwie miteinander Zeit zu verbringen und so weiter und so fort. Und das ist auch in anderen Bereichen so. Und ich finde, irgendwie hat das Bild, wo auch mit den Freien Wählern, weil die Freien Wähler waren nirgendwo so stark, in Hessen waren sie nur bei 3,5%, sind also gar nicht in den Landtag gekommen. Oder war die Zahl falsch? Sie nicken, oder?
Nee, alles gut.
Lass sie nicht okay, sein. Gut. Gut. Auf jeden Fall finde ich halt, hat es diese Sonderrolle, was ich als doofen Begriff bezeichne, aber ich weiß jetzt nicht, wie man es anders formulieren kann, nochmal bestätigt.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, da würde mich Hans' Position noch interessieren, auch wenn die Frage ja sehr offen gestellt war aus Zeitgründen. Dieser Punkt, dass der Streit der Ampel sich da widerspiegelt, ist ja unbestritten. Ich tue mich nur immer ein bisschen schwer, wenn man sich da anguckt, was sie wirklich gemacht haben. Wir haben letztes Mal ja darüber geredet, dass diese Halbzeitbilanz rein empirisch gesehen ja sehr positiv ausfällt. Man kann jetzt über Feinheiten bei bestimmten Gesetzen, Kindergrundsicherung und so sicherlich sich streiten, aber sehr positiv war. Und ich immer das Gefühl habe, dass dann sehr viel auch durch die mediale Berichterstattung und das Auftreten dargestellt wurde. Also nehmen wir mal das beste Beispiel, Gebäudeenergiegesetz, also das Habecksche Hauptgesetz, ne, wie damit umgegangen worden ist, wie das dargestellt worden ist. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn noch eine Kampagne gegen ihn gefahren wird oder gefahren wurde, vor allem von der Springer-Presse, auch nochmal problematisch. Also diese Verluste, die man da sieht, sind auch teilweise in Folge einer öffentlichen Berichterstattung, nicht nur, aber auch, die ihn auch quasi dann zu ihren Lasten quasi so ein bisschen fährt. Und die man da entsprechend sieht. Und was natürlich am Ende, das darf man nicht vergessen, durch die Mehrheiten, die sich jetzt auftun und neuen Mehrheiten durch den Bundesrat, der Bundesregierung bei Entscheidungen auch wieder problematisch werden kann, weil der Bundesrat dann immer mehr zum Blockadeinstrument wird und letztlich politische Entscheidungen noch komplizierter werden und werden können. Und das darf man bei den ganzen Landtagswahlen auch nicht vergessen. Also es ist nicht immer nur eine Entscheidung für das Land, sondern es hat durch diesen Föderalismus auch Folgen für die Entscheidung auf Bundesebene, die ich durchaus nochmal klar machen möchte, weil es am Ende ja gesamtdeutsche Folgen hat, wenn man das so auf einen Punkt bringt. So, Hans, du kriegst quasi das Schlusswort, wer auch sonst. Mhm.
Ja, danke, es ist eigentlich alles gesagt.
Danke, Hans, sehr schön mit dir.
Ich möchte einen hoffnungsvollen Blick nach Osten richten, und zwar in den etwas ferneren Osten. Es gab ja eine Wahl in Polen. Und die Wahl in Polen hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, eine rechtspopulistische, nationalistische Regierung abzuwählen. Ja? In Polen wird ein relativ progressives, jedenfalls im Vergleich zur PiS, ich glaube, sprich mal mit langem I, zur PiS-Regierung, wird ein relativ gemessen daran progressives Bündnis möglich sein. Und das hat etwas damit zu tun, wie Tusk und andere innerhalb der polnischen politischen Auseinandersetzung sich damit umgegangen sind. So, und ich glaube, da können wir eine ganze Menge lernen. Das ist sozusagen, für mich ist Polen das Anti-Bayern- und Anti-Hessen-Ergebnis.
Dann passt das ja sehr gut, Hans. Also du bist der Meister der Überleitung bauen, dass wir in der nächsten Folge über Polen sprechen werden. Ja, da haben wir es als Thema ja schon gesetzt und haben auch zwei GästInnen gewonnen, die mit uns darüber sprechen werden. Insofern passt das. Aber zunächst erstmal herzlichen Dank in die Runde für das sehr nette Gespräch. Danke nochmal besonders nach Neuseeland, dass ihr da extra früh aufgestanden seid. Das ehrt euch sehr, nur für unser Gespräch. Und ihr, also im Podcast kann man die Bilder ja nicht sehen, aber sie sahen wirklich müde aus. Besonders RB sah sehr müde aus. Dafür hat TM schönes Essen bekommen. Das sah nach einem sehr leckeren Omelett aus, was es da zu essen gab. Immerhin, das sieht man an der Stelle sehr gut. Ja, Hans, herzlichen Dank auch an dich, dass du wieder bei uns dabei warst. Was würden wir ohne dich machen? Und deshalb Ausblick kommende Folgen. Wie gesagt, also Israel werden wir thematisieren mit Sicherheit. Auch da gucken wir noch nach einem geeigneten Gast, mit dem wir zumindest kurz über die Lage sprechen können. Das wird sicherlich jetzt kein langer Teil werden, weil wir ja erst vor den Ferien die Lagesituation beschrieben haben. Aber die Aktualität verlangt es dann, glaube ich, schon. Und Polen. Und dann schauen wir mal quasi, was noch als zweites Thema oder zweieinhalbes Thema dann dazukommt. Es sei nochmal gesagt, Spenden in dieser Ausgabe haben wir so ein bisschen den Fokus gelegt auf Folgen von Rechtsextremismus, Folgen von Rassismus, Personen, die davon betroffen worden sind. Es gibt da einen sehr netten Verein, der von der Bundesregierung auch empfohlen wird, der nennt sich Opferperspektive. Die bieten da entsprechende Seminare, Kurse, Unterstützung an und kümmern sich quasi um diese Opfer rechter Gewalt. Das würden wir dieses Mal als unser Ziel quasi für Spenden geben. Die Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes und es sei nochmal verwiesen an unser altbekanntes System für Feedback. Gerne nutzt das. Nutzt gerne auch die sozialen Medien, da sind die Wege noch ein bisschen kürzer und die Möglichkeiten der Kommunikation noch offener. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen ins Outro mit quasi einer Aussage Er war am Ende des Intros, er wird auch im Outro zu hören sein, Kevin Kühnert, nämlich zur Frage Israel. Damit will ich den Bogen so ein bisschen zum Einleitung spannen. Der hatte sich geäußert dazu, finde ich, in sehr interessanter Art und Weise, weil wir ja so ein bisschen mantraartig auch heute, was erstmal gar nicht schlecht ist, auch den kritischen Blick auf Israel werfen. Und er macht so ein bisschen einen Kontext klar, den ich schon wichtig finde, in den Tagen danach nochmal zu betonen. Und das ist dann wiederum die Brücke für die kommende Ausgabe. Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren. Danke fürs Zuhören, danke fürs Feedback geben, danke fürs Unterstützen. Und dann hören wir uns in knapp einem Monat wieder mit der nächsten Ausgabe. Bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
Jüdischen Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen der Shoah angetan wurde. Für den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Der Staat Israel ist heute auf dieser Welt der einzige Schutzraum für jüdisches Leben. Es geht einem kaum über die Lippen, wenn man die Bilder dieser Tage sieht, denn dieser Schutzraum wird jetzt ganz konkret angegriffen. Das heißt, es gibt für jüdisches Leben im Moment bei solchen Bildern, wie sie gerade kommen, keinen funktionierenden Schutzraum. Deswegen wehrt dieser Staat sich. Und wenn dieses Land, Deutschland, sein Versprechen ernst meint und aufrechterhalten will, dass wir nie wieder zulassen, dass jüdisches Leben in dieser Welt ausgelöscht wird, dann gilt das nicht nur für unser Territorium, sondern auch für den Ort, wo die meisten jüdischen Menschen weltweit sich nun eben niedergelassen und ihren Staat aufgebaut haben. Das ist Israel. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, die Anzahl an Menschen, wir wissen noch nicht, wie viele es sind, aber mindestens einige hundert, die Anzahl an jüdischen Menschen, die dort am vergangenen Samstag ermordet worden sind von der Hamas, das ist die größte Anzahl ermordeter Juden seit 1945, seit Ende der Shoah. Über diese Dimension sprechen wir. Und da ist es nicht angebracht. Jetzt sind irgendwelche Ja-Aber-Diskussionen. Und mir schmeckt aber die israelische Regierung nicht oder Ähnliches zu verfallen. Denn das hat nichts miteinander zu tun. Dieser Staat wird in Gänze angegriffen. Hier wird nicht Herr Netanyahu oder ein Mitglied seines Kabinetts angegriffen. Es wird jüdisches Leben angegriffen. Es ist auch nicht der Regierungspalast, es ginge natürlich auch nicht, angegriffen worden, sondern es sind Kibbuzime. Ja? Also da haben junge Menschen alternative Lebenskulturen ausgelebt, ein Festival gelebt. Wer also behauptet, das sei irgendwie Widerstand gegen eine Besatzung oder Ähnliches, das ist Bullshit. Es ist so ziemlich der dämlichste Ort, den man hätte wählen können, wenn man die Administration in Israel hätte treffen wollen. All diese Ablenkungsmanöver verbieten sich und dem muss robust auch in der deutschen Öffentlichkeit widersprochen werden.